Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Weil das wirklich das erste Mal ist. In dieser Konstellation. Aber
ich kann dir ja was über Gitarren erzählen.
So, hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast, eigentlich-podcast.de. Der Podcast, bei dem wir im Laufen reden und laufend reden. Ja. Aber wir haben hier was Neues, nämlich wir sind gerade auf dem Chaos Communication Congress und neben mir ist und läuft nicht Mitch, sondern neben mir sitzt Ali. Ali Hackelife, hallo.
Hallo, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Und ja, wir sind hier auf dem 38. Chaos Communication Congress in Hamburg. Wir laufen noch nicht, aber das wird später noch passieren. Und deswegen reden wir jetzt erstmal. Wie war das? Laufend reden, redend laufen?
Laufend reden und im Reden laufen, ja, genau. Ja. Wir suchen uns hier eine Strecke rundum aus. Ich dachte erst, dass wir so ein bisschen im Planten und Blumen flanieren. Ja, Planten und Blumen. Der Chaos Communication Congress ist jetzt seit jetzt im zweiten Jahr in Hamburg. Das CCH ist direkt am Dammtor. Das ganze Kongressgebäude wurde renoviert die letzten 5 Jahre. Und dann ist der Kongress, der war vorher in Leipzig, über Corona erstmal nicht aktiv. Also letztes Jahr hier im CCH den 37C3 und wir sind jetzt auf den 38C3. Das CCH liegt direkt am Planten und Blumen, aber der Park ist ordentlich hier kultiviert in Hamburg und er schließt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht über den Park flanieren können, aber eventuell draußen Richtung Außenalster. Hamburg hat ja schöne Ecken.
Jo. Ich war auch ganz beeindruckt den ganzen Tag, auch schon gestern hängt hier so eine Nebelglocke über der Stadt. Also es sieht alles sehr mystisch aus mit den Scheinwerfern und so. Und, ja, so ist das nun mal, wenn man mitten im Gewässer wohnt. Und wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, dass wir möglicherweise über das Thema Kochen ohne Gucken reden wollen. Aber bevor es dahin kommt, würde ich mal den Ort als solchen nutzen und ein bisschen über den Kongress mit dir reden.
Sehr gerne.
In meinem Fall, ich war das erste Mal auf dem 32C3 2015 hier vor Ort. Da war ich aber auf dem Camp schon vorher gewesen und wusste ungefähr, was mich erwartet. Und du sagtest, du bist auch schon öfter hier gewesen.
Ja, ich war das erste Mal, das muss 2014, der 31C3. Es war so Deutschland im Jahre Null, also im Jahre Null nach Snowden. Es war dann, als hier der Poitras-Film präsentiert wurde, Citizen Four. Heißt der? Von Laura Poitras, die dann halt dokumentiert hat, wie sie Snowden die ganzen Enthüllungen, die Leaks und so weiter und wie sie ihn geschützt haben und so, diese ganzen Geschichten. Das war hier und das war der 31C3. Das war ein sehr hängen gebliebener Kongress. Dann war ich eigentlich fast jedes Jahr da. Ich glaube, einmal habe ich ausgesetzt und dann natürlich über Corona.
Ja, ich habe das letzte Jahr, also den 37C3, ausgesetzt, weil ich finde es sehr gut, wie hier Rücksicht genommen wird. Und niemand wird dich jetzt schräg angucken, wenn du eine Maske trägst. Aber vor einem Jahr war ja die Situation noch eine andere. Und mir fehlt ein bisschen was vom Zusammensein, wenn alle maskiert sind. Also ich finde völlig okay, dass sie es machen, aber also ich sehe eh schon sehr wenig Mimik. Und wenn dann noch ein Großteil der Mimik fehlt, dann ist das immer ein bisschen eine Herausforderung. Ja, und jetzt würde ich sagen, ist ja der Umgang so, ich rechne fest damit, dass man nach dem Kongress eine Erkältung haben wird oder so, aber ja, das war schon immer so.
Ich bin geimpft, ich bin Erkältung und ich hatte vor anderthalb Monaten Corona, also das heißt, ich fühle mich da ganz gut aufgestellt. Da hast du auch sicher mitbekommen, das fand ich sehr faszinierend, dass jetzt der Grippe-Impfstamm nicht mehr auf 4 Virenstämme läuft, sondern auf 3, weil einer quasi durch Corona, durch diese Maßnahmen komplett ausgestorben ist. Deswegen sind die Grippeimpfungen jetzt, beinhalten nur noch 3 Impfstämme quasi. Fand ich jetzt auch mal so einen guten Nebeneffekt, dann spart man sich einen Impfstamm.
Ich habe das gesehen, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, technisch verstehen tue ich es nicht. Ich arbeite mit Computern in der Biologie, aber ich habe Bio in der 10. Klasse abgewählt. Also ich bin immer fasziniert, wenn Biologen mir Dinge erzählen. Aber also mein technisches Verständnis Biologie ist auf einen sehr engen Bereich Neurobiologie beschränkt und alles andere, also ja, ich weiß, dass es Viren gibt und ich weiß, wie sie funktionieren, aber also ich sehe die Schlagzeile, ich bin fasziniert und denke mir, aha, sie hätten jetzt aber auch schreiben können, statt 4 müssen wir jetzt leider gegen 5 impfen. Ich hätte keine qualifizierte Meinung dazu.
Ich finde es so faszinierend, dass diese Maßnahmen dann halt wirklich was Sichtbares, was Signifikantes durch Corona dann auch dahin getrieben haben, dass es eben ein kompletter Grippestamm dann ausgestorben ist. Das fand ich halt so das Interessante an dieser Meldung.
Wobei also da wäre ja jetzt auch wieder interessant, wie sich das mit den Grippetoten verändert hat, weil ich glaube, die haben sich gar nicht so sehr verändert, was dann immer als Kriterium angeführt wurde von wegen, wie gut können die Pandemiemaßnahmen sein, wenn die Zahl der Grippetoten sich ähnlich verhält. Aber kein Experte, kein Virologe.
Da steigen wir in ein Thema ein. Vielleicht lassen wir dieses Rabbit Hole zu. Aber du hast es gerade erwähnt, du bist auch interessant.
Danke.
Ja. Auch interessant, der Podcast, den du machst und bei dem auch viele unterschiedliche Gäste und vor allen Dingen auch Themen. Also du hast eine Themendiversität, habe ich selten in der Podcast-Landschaft so in dieser Form gesehen. Und ich überlege gerade, wie machen wir das am besten? Also du kommst aus der Junghacker-Szene, ne? So, das war auch dein Kontakt hier zum Kongress. Warst du da auch mit Jugendhack? Ich habe zumindest in deiner Wikipedia-Benutzereintrag habe ich gesehen, dass du im Bereich von Hackathons und Jugendhack dann dich auch hervorgetan hast.
Das ist das mysteriöse Jahr 2015. Also es war 2012 bin ich ins Internat gekommen, weil ich nicht gut gucken kann. Und wenn du in Deutschland ein Abitur machen möchtest, gibt es da eigentlich nur zwei Orte für. Einen bei Berlin und einen in Marburg, wo eine Schule mit, also ein Gymnasium mit dem Förderschwerpunkt Sehen ist. Deswegen bin ich auch weiterhin großer Fan von Förderschulen mit einem Schwerpunkt, weil das halt solche Institutionen dann rettet. Ansonsten bedeutet Inklusion in den meisten Fällen sehr konkret, ja, wir haben eine Rolli-Rampe und wenn du andere Hilfe brauchst, musst du die irgendwie selbst improvisieren können. Aber wir haben da eine Rolli-Rampe, hey. Und long story short, ich war auf einmal im Internat und Internet war limitiert, aber das war ja keine wirkliche Hürde. Und dann relativ schnell rausgefunden, wie ich nicht von dem Router in der Zeit begrenzt werde und dann mal in Marburg umgeschaut. So, Computer waren schon immer ein Interesse, den örtlichen Hackspace gefunden, da Leute kennengelernt. Dann, also ich erinnere mich, dass ich zu meinem 14. Geburtstag in dem Hackspace schon aktiv war und wir noch am Vorabend überlegt haben, was ich jetzt noch alles hätte tun können, solange ich minderjährig bin. Also dass ich natürlich diesen Leak und diesen Hack verantwortet habe. Naja, auf jeden Fall, so kam eins zum anderen und ich war in dem Umfeld der Leute, die dann, also vorher gab es einen Stammtisch vom Chaos Computer Club, gab es einen offenen Linux-Computertreff in Marburg, Unistadt, viele Informatikstudenten und darüber war ich dann im Umfeld. Und dann hieß es 2014, alle fahren zum Kongress, das hatte ich noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und 2015 ist ja wieder Camp und das ist ja nur alle 4 Jahre, da möchte man auf jeden Fall hin, auch wenn du dir unsicher bist, also Ticket geklickt, mit dahin. Und dann war ich in dem Umfeld, dann habe ich Leute kennengelernt, dann war die Frage hier, es gibt Jugendhack, möchtest du da nicht mal hin? Dann war ich Jugendhack in Berlin, damals gab es noch nur die Events in Berlin.
Ja.
Und da erinnere ich mich, da habe ich Markus Richter das erste Mal getroffen, weil der die Veranstaltung moderiert hat und ich war sehr ehrfürchtig. Da hat ihm gesagt, ich höre deinen Podcast, danke. Meinte er, welchen? Und ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Rückfrage kommt. Wie heiße ich eigentlich und wo bin ich? Ja, auf jeden Fall, da haben wir damals in Haskell eine Ricochet-Implementierung gebaut. Also Ricochet ist ein auf dem Tor-Netzwerk basierender Chat-Client, der Chat-Protokoll, und wir haben das Ganze in Haskell gebaut und das war dann so, hier, cool Jungs, was ihr gemacht habt, hier ist der Preis, verrückt, dass ihr Computer bedient. Und das war aber ganz lustig. Das war ein Hackathon voll mit jungen Leuten, die auch Spaß an Computern hatten. Und dann gab es noch ein Regionalevent in Köln, auf dem ich noch mit dabei war, Jugendhack West. Da haben wir was zum Thema Smart Home Devices für Flut- und Hochwasserschutz gebaut und auch da gewonnen. Und danach haben sie Gewinn abgeschafft bei Jugendhack. Also, ich verstehe, dass das pädagogisch bestimmt irgendeinen Wert hat, aber ich habe gerne gewonnen. Ja, dann war man aber auf jeden Fall in dem Umfeld. Dann war klar, man fährt zum nächsten Kongress und so weiter. Dann 2015 hier der Kongress, wenn ich zurückblicke, da war dann noch, ja, jemand in Hamburg hat jemanden gefragt, ob wir bei ihm übernachten können. Und dann hat der zu allen Ja gesagt. Und da waren wir mit 12 Leuten in einer 2-Zimmer-Wohnung. Ja, also man hat in Schichten geschlafen, hat sehr wenig geschlafen. Und im Vergleich dazu jetzt mit eigenem Hotelzimmer und dem Zugang zu einer Dusche und vor allem der Möglichkeit, in 9 Minuten von hier zum Hotel zu spazieren und sich dann einfach mal hinzulegen zwischendurch. Das hat die Qualität schon massiv verbessert, aber immer wenn ich zurückschaue auf die Anfangsjahre-Kongress, das war, also einerseits, man hat mehr abgekonnt, mehr vertragen, es war jetzt nicht so schlimm, meine Nacht durchgemacht zu haben. Das merke ich jetzt dann doch, mit Mitte 20 geht das in die Reserve. Ja,
du bist nicht mehr Jugendhack.
Ich bin nicht mehr Jugendhack, nein. Und also ich habe dieses Jahr erst erfahren, dass man eine Einführung für die Aufzüge braucht und ich habe gedacht, naja, aber ich habe auf allen von diesen Aufzügen schon mal oben im Wartungskörbchen gestanden. Und, also gut, die Einführung beinhaltet, wie man ihn richtig belädt und welchen Knopf man drücken muss, aber es war halt so.
Aber nicht, wie man hochkommt.
Man, man war halt hier und beim ersten Kongress meinte jemand, weißt du, wie man den fährt? Und ich meinte, ja, man drückt den Knopf. Und er meinte, nein, guck mal hier, da oben beim Eingang drehst du mit dem Vierkant, dann ist der im Wartungsmodus. Dann gehst du raus, drückst den Runterknopf, der fährt auf die halbe Höhe. Und dann kannst du oben auf das Körbchen einsteigen und das Wartungspanel bedienen. Und so war es, dass ich mit 15 im Aufzugsschacht stand und mal selber diesen Knopf gedrückt habe. Und ich weiß nicht, gegen wie viele, also es ist ja verjährt, aber es waren bestimmt viele Sicherheitsvorschriften. Und dementsprechend habe ich eine recht enge Bindung zu dem CCH gehabt, weil das halt so, also es liegt hier immer noch überall Teppich, aber damals lag noch mehr Teppich und der war ein bisschen dämpfender. Und es war halt wirklich so ein großes Wohnzimmer. Mhm. Und ich habe auch gesehen, sie haben jetzt angefangen, Spaß zu verbieten. Früher konnte man auf das ist eine Dachterrasse, auf der konnte man frei rumlaufen. Jetzt ist da so ein Flatterband eingezogen. Und ich erinnere mich daran, dass ich, also hier drin ist ja alles mit LEDs, es funkelt, es blinkt, man verliert ein bisschen das Zeitgefühl. Und ich erinnere mich, dass ich damals dem Thomas Brandt der macht auch Podcasts. Ja. Der macht mit Holgi den Politik-Podcast und der macht einen eigenen Podcast, der ist irgendwas mit Vektor. Auf jeden Fall, er macht Podcasts darüber, dass er Politiklehrer ist und erklärt Politik, redet über Probleme von Auszubildenden und Schülern und so weiter. Auf jeden Fall, ihn lernte ich kennen und man quatscht über Politik und dann passiert es, dass man irgendwie an dieser großen Fensterfront vorbeilief und auf einmal ging die Sonne auf. Und, dann erinnere ich mich, wie ich auf diesem Dach stand und wir haben aus Bechern Tee getrunken, weil da so ein Zelt aufgebaut war, wo Leute einfach eine Teeküche hingestellt haben. Und jetzt, wenn ich das Dach sehe und das Flatterband, dann denke ich mir, früher haben sie uns schon noch mehr erlaubt. Es war weniger verboten.
Ja, jetzt kannst du auch das Lied von früher singen, ne? Also als ich dann noch auf Dachterrassen stand und die Nächte durchgemacht habe.
Ja,
also das war dann zu Love Parade Zeiten.
Ich verstehe ja auch warum. Also der Kongress ist ja dann noch mal ein bisschen größer geworden und so. Dieses Jahr gab es letztes Jahr, glaube ich, auch schon Evacuation Angel. Mhm. Also Leute, die nur für den Fall, dass es einen Brandmelder, einen Feueralarm gibt, nur für den Fall sind hier Leute, die sagen, alle da lang, nicht da lang, nein, da lang.
Also so quasi so Schläferinnen, die dann geweckt werden, sobald
ein Brandalarm. Die sitzen an kritischen Abzweigungen der Fluchtwege.
Die sind die ganze Zeit stationiert.
Das sind Schichten, da sitzen Engel die ganze Zeit an den Fluchtwegen und sagen dir, nein, da Fluchtweg, wir haben Feueralarm, du darfst jetzt nicht da lang, da Fluchtweg.
Ja, ich meine, das ist die Gefahr des Overengineerings, ne? Aber vielleicht sind auch diese Sicherheitsauflagen so streng geworden, dass eben so ein Apparat da auch nötig ist. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen sind jetzt für das neue CCH.
Ja, also ich habe auch Dinge erlebt, so sicherheitstechnisch. Auf meinem allerersten Kongress habe ich mich beinahe, also sagen wir es so, es gibt in diesem Gebäude jede Menge Cityroller. Cityroller haben, damit das Brett fester ist, unten so einen T-förmigen Träger, der ein bisschen nach unten rausschaut. Hier liegen überall dicke Kabel auf dem Boden und ich bin mit dem Cityroller rumgefahren und in so ein Kabel und auf einmal stand der Roller unter Strom und ich habe mächtig eine gewischt bekommen, aber ich hatte halt total Glück, dass ich mit beiden Füßen auf dem Roller stand, also ich nicht in den Boden geleitet habe, sondern der Roller in den Boden geleitet hat und der Roller ist ja okay isoliert.
Ja.
Also es war für mich nur unangenehm, aber hätte ich in dem Moment Schwung geholt, dann hätte ich mir, glaube ich, mächtig einen gezwiebelt und dann halt durch das Griffbrett, durch die Hände einmal runter in den Boden, das hätte unschön ausgehen können. Also es gibt einen Grund für Sicherheitsregeln.
Und wir haben hier Experten ja hier auch auf diesem Kongress, Sicherheit.
Ja, also wir haben das CERT, das Chaos Emergency Response Team, die hier rumlaufen und Dinge verarzten. Auch das ist das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass es Ketamin gibt. Das war mein zweiter oder dritter Kongress. Da lag ein Herr ohne Hose im Bällebad. Also es war 3 oder 4 Uhr morgens und er hatte eine Begleitperson dabei. Und dann fragte ich, ob alles gut ist, weil das ist halt so ein verwirrender Anblick. Und da meinte er, ja, der hat seine Hose verloren, aber er glaubt, er ist seine Hose. Der Umgang damit ist hier sehr locker. Und auch das, ich finde das ja grundsätzlich gut, weil dafür, wie viele Leute hier sind, ist es eine relativ sichere Veranstaltung.
Ja.
Aber das geht halt eben nur, weil es Sicherheitsvorgaben gibt und man dann Bereiche der Dachterrasse verbietet und es Engel gibt, die unermüdlich rumlaufen und gucken, dass niemand richtig abschmiert.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber es war Hamburg, wo eine große Kugel, ein Plastikball aufgeblasen war und der war hier zur Parkseite und da war die ganze Zeit, tags und nachts, war halt Techno drin. Ab und zu lief dann mal so ein Konfettikanone und eine Nebelmaschine, dann konnte man nichts sehen, also man war dann quasi so ein transparenten Plastikball, der einen Durchmesser, ich weiß nicht, von 5 Metern hatte.
Ja.
Das war auch auf jeden Fall eine Experience da.
Ich erinnere mich auch daran, vor allem zu dem Zeitpunkt gab es eine Undercover Security. Also es gibt ja hier die Security, die rumläuft mit den Jacken, auf denen auch Security steht und die Präsenz zeigen. Und dann gibt es hier Leute, die unauffällig sein sollen. Das Problem ist, die Leute, die hier sind, würde ich sagen, würden dir für gewöhnlich auffallen, weil sie alle sehr ähnlich aussehen. Und wenn jemand dann da ein bisschen rausfällt, dann war relativ schnell klar, also zu meiner Verteidigung, wir waren 15 oder 16, aber wir haben uns dann halt den Spaß daraus gemacht, die Undercover-Security rauszusuchen. Und dann die Leute halt zusammen gefragt, wer ist denn dein Nick? Und dann meinte ich, heiße nicht Niklas. Und naja, das ist hier auf dieser Veranstaltung kein guter Satz. Und, welches Betriebssystem benutzt du denn?
Also ihr habt ja quasi Social Engineering betrieben mit dem Security.
Genau, so eine Unterhaltung hatte ich in einer von diesen Outdoor-Kugeln, in denen da
ein okay.
Also ja, ich erinnere mich an die. Ja, und jetzt ist es halt, wenn man ein paar Jahre dabei ist, also ich laufe eigentlich nicht mehr durch dieses Gebäude, ohne dass mich Leute zwischendurch abfangen und grüßen und so weiter. Und das ist schon verrückt. Also wenn ich überlege, als ich so auf diese ganze Computerbubble gestoßen bin und auch Bits und so gehört, Tim Pritlovs Produktion gehört, jetzt rede ich halt relativ regelmäßig mit dem Alex von Bits und so und dem Basti von Bits und so. Und Tim Pritlove hatte ich jetzt auch schon im Gespräch und es gibt Nachfolgetermine und das sind jetzt halt auf einmal auch alles Leute, die einen ja kennen. Also man hat Zeit miteinander verbracht, man war auf denselben Veranstaltungen und so weiter. Und das, also man kann hier sehr schnell reinwachsen, wenn man Interesse an den Leuten hat und wenn man so ein bisschen was zurückgibt, so wie Community-Podcast. Also ich finde, es ist eigentlich ein total angenehmes Gefühl. Ich habe jetzt diesen Kongressaufenthalt im Wesentlichen finanziert durch Leute geben Support. Und Leute geben nicht Support, weil ich sage, hier ist eine Paywall, wenn du mir zuhören möchtest, kostet das Geld, sondern ich sage, hier ist ein Hut, wenn es dich interessiert, wirf halt Geld rein. Und das ist nochmal eine ganz andere Form der Dankbarkeit, als ein tatsächliches Produkt zu verkaufen, weil die Leute wissen ja, was sie haben und entschließen dann, das ist mir Geld wert und nicht, ich kaufe mal auf Verdacht, weil es gut sein könnte und dadurch entsteht dann ein Einkommen. Und jetzt, ja, dieser Kongress, nachdem ich einen Transparenzbericht veröffentlicht habe über meinen Podcast, kam nochmal relativ viel Geld rein. Die Leute gesagt haben, sie finden nicht richtig, dass das auf Null rausgeht. Ich schon. Ich meine, es bezahlt mir ein sehr luxuriöses Hobby.
Ja.
Ich habe viel Literatur, Audio-Equipment und so weiter gekauft. Ich zahle Gästen Honorare und ich habe keine Kosten, die dadurch entstehen. Einfach, weil die Leute hören wollen, was ich da mache. Und ja, jetzt habe ich den Kongress effektiv durch den Podcast finanziert und sehe das dann auch so ein bisschen als Mission dann hier. Also du hast ja gefragt, Podcast, habe ich gesagt, natürlich können wir sehr gerne machen, freut mich auch. Also ich fühle mich geehrt, dass jemand anderes zuhören möchte. Und ja, das ist so, man wächst sehr gut in die Community rein, wenn man etwas rausgibt, was die Community hört. Und ich glaube, von den paar tausend Leuten, die da monatlich draufklicken, die Dichte der Hörer wird hier so hoch sein wie sonst nirgendwo.
Also erstmal die Art, wie du an das Podcasting rangegangen bist, weil es ist ja ein Transparenzbericht total offen gemacht, das fand ich super ehrlich und total klar, wie du das auch strukturiert hast. Ich fand jetzt nicht so viel, dass da rausgekommen ist unterm Strich für dich. Und dann dachte ich so, okay, jetzt spende ich auch was. Und dann frage ich mal, vielleicht können wir jetzt in einem Podcast aufnehmen. Er kann nicht Nein sagen. Ja,
also das ist natürlich eine gute Bestechung. Ich hätte mit dir aber auch ohne die Unterstützung.
Ja, nee, aber ich finde es auch toll, dass du dann deinen Gästinnen und Gästen dann entsprechendes Entgelt anbietest.
Ich finde, also die meisten lehnen es ab. Aber ich finde, grundsätzlich gehört sich das bei Freiberuflern. Die könnten mit ihrer Zeit ja genauso gut arbeiten.
Ja.
Und sie schenken diese Zeit mir. Und also mittlerweile bringe ich ja ein bisschen Reichweite mit, aber anfangs war das ja nichts. Also anfangs war das, sie reden mit jemandem, der meine freundliche E-Mail formuliert hat. Und da finde ich, wirkt es einfach seriöser, wenn ich sage, das hier ist Community-finanziert. Ich verdiene daran eh nichts, aber es gibt hier diesen Topf Geld. Und ich habe angeboten, ich habe angefangen mit, ich kann Aufwandsentschädigung zahlen, meinte dann irgendwas zwischen 30 und 50 Euro, wenn wir Stunde anderthalb miteinander reden. Und das zeigt ja auf jeden Fall, man macht es nicht fürs Geld, aber die Leute müssen es nicht völlig umsonst machen und die kennen mich ja nicht. Was ist, wenn das Gespräch wirklich zäh ist, wenn es sie nicht interessiert und sie jetzt aber ein Gesicht wahren wollen, dann machen sie es immerhin nicht für umsonst. Und das ist das Schöne, wenn Leute dann wiederkommen oder selbst sich wieder einladen. Also ich hatte ja auch unter anderem den Norm Ohler da hatten wir ja drüber gesprochen. Norm Ohler hatte vorher bei Joe Rogan im Podcast geredet, war also jemand, der jetzt so in der Podcast-Welt die Reichweite haben konnte, die man haben kann.
Ja, da geht nichts drüber.
Nee. Wurde auch ein bisschen bespöttelt, ob ich jetzt versuche, der deutsche Joe Rogan zu werden. Die ehrliche Antwort ist, ich bin der deutsche Joe Rogan. Na, auf jeden Fall hatte ich ihn dann angefragt und hatte aber auch geschrieben, ich würde gerne mit ihm über alle seine Bücher reden. Ich hatte sein neuestes Buch auch gelesen und dann war er sofort interessiert, weil sein neuestes Buch ist ein Liebhaberprojekt über die Geschichte des Zauberbergs und Thomas Mann und den Zauberberg und er schreibt halt über die Geschichte, wie der Zauberberg entstehen konnte. Das ist sowas, das verkauft sich nicht im Ansatz so gut wie, guck mal, die Drogen, die Nazis genommen haben.
Die Hitler genommen hat.
Ja. Und ja, das waren ja beides seine Themen. Also in Tripped geht es darum, was die Aufputschdrogen im Zweiten Weltkrieg für den Blitzkrieg waren, also Pervitin und die Methamphetamine, und es geht um das, was Hitler selbst genommen hat. Vor allem Eukodal, das heute das chemie-identische Formel von
Ja, das ist Histoire Oxycontin.
Genau.
Ja.
Und das ist schon eine verrückte Geschichte, wie das so direkt miteinander zusammenhängt.
Das ist völlig verrückt. Das war wirklich für mich ein totaler Eye-Opener. Ich habe erst das Interview mit dir gehört und Norm Ohler. Und dann habe ich nochmal den Joe Rogan geklickt. Und dann bin ich also auch in diese ganze Geschichten von, wie eben Hitler da den Drogenkonsum, wie sich das vorbereitet hat. Also am Anfang hat er ja von deinem Arzt, ja?
Morell. Das war,
Patient A hieß Hitler bei ihm.
Theodor Morell war der Name.
Theodor Morell, genau. Und er hat ihn am Anfang dann eben so Vitamine über Spritzen verabreicht, ja, weil das auch damals auch total, also es war nicht verbreitet. Und dann, wie er dann nach und nach eben die Opiate, aber auch alle mögliche an anderen Drogen verabreicht hat. Und wie dann so zwei Ärzte um die Gunst bei Hitler gebettelt haben. Der eine hat ihm Kokain, der andere Opiate gespritzt. Und er hat dann so einen Snowball-Effekt am Ende gehabt. Ich hatte es immer so am Rand gehört, so anekdotisch, aber mir war es nicht klar. Und das, was ich absolut faszinierend von Olaf fand, dass er dann tatsächlich einer der ersten war, die dann auch diese Tagebücher wirklich mal durchgelesen haben.
Also das war auch was, worüber ich mit ihm länger dann noch off-air geredet habe, denn das hatte mich ein bisschen gewundert. Es klingt verdächtig, aber I can explain. Ich habe ein schweres Interesse für alles rund um die Nazi-Zeit, weil ich mich frage, wie kann das passieren, dass aus einer Gesellschaft, die so sich technisch entwickelt, die Denkelite, die intellektuelle Elite Europas kam nach Deutschland zum Studieren und verlässt auf einmal dieses Land in den 30ern und es kippt wirklich in, wir benutzen jetzt unsere guten Erkenntnisse aus dem Pressen, aus dem Gießen, aus der Elektrotechnik, um Kampfmittel zu bauen. Und dieselben Leute, also auch so ein Werner Heisenberg, der ja wirklich einer der Frontier-Physics-Nerds war, der dann sagt, es ist für ihn einfacher, hier mitzuforschen, als das Land zu verlassen, weil er dann Angst hat, dass er das, was er sich da in der Akademie aufgebaut hat, alles verliert. Das ist so eine der Sachen, die mich dann doch sehr fasziniert, wie Menschen, die noch 10 Jahre vorher so wirken, als wären sie wirklich weltoffen progressiv, auf einmal in so ein System mit reinfallen können. Und ich hatte die Memoiren von der Traudl Junge gelesen. Das ist die Sekretärin von Hitler gewesen, die auch bis zuletzt im Führerbunker mit dabei war. Und deswegen waren mir ganz viele Namen aus dem Umfeld, also Linge, der Leibwächter, Junge, die Sekretärin und so weiter, waren mir geläufig. Und ich kannte relativ viel davon. Ich wusste auch um den schlechten Gesundheitszustand. Also sie schreibt das halt unwissend, relativ naiv als Anfang 20-Jährige, wie sie ihn dann begleitet und auch auf dem Obersalzberg sind und er zwischen den Teezeiten dann wahlweise sehr aufgekratzt ist oder nicht ansprechbar erschöpft und entweder ist er immer in Visionen davon, wie jetzt die Zukunft zu gestalten ist und er sieht immer noch den Weltsieg oder er ist total niedergeschlagen und sie sieht das einfach nur als der Mann hat starke Gefühlsschwankungen, weil er gerade sich das größte militärische Unterfangen der Welt vorgenommen hat. Und jetzt mit dem Wissen von Norm Ohler, der ja auch ganz viele Dokumente eingesehen hat über dann tatsächlich die Ärztetagebücher, ich hatte vorher von Aaron Kirchhoff das Buch gelesen, einfach nur Hitler. Kirchhoff hat die größte Hitler-Biografie bis dahin geschrieben, 1200 Seiten. Sieht auch nicht gut aus im Bücherregal, weil es steht halt auf dem Rücken groß Hitler und es ist ein sehr dickes Buch. Ist auch super Geschenk, wenn man in Restaurants Geschenke überreicht. Auf jeden Fall, Aaron Kirchhoff hat halt so diese Komplettbiografie nachgezeichnet und er erwähnt natürlich Morell, um den kommt man nicht rum. Bei Traudl Junge wird Morell auch erwähnt, weil das schon eine wichtige Person ist, der ja immer in Rufweite ist oder immer nur ein Telefonat weit weg, wenn Hitler verreist ist, war er mit dabei. Und auf einmal dann aus Morells Sicht das Ganze zu lesen, der am Anfang nur Vitamine gibt und dann anfängt Hormoncocktails und so zu bauen und Hormone zu dem Zeitpunkt auch total mystifiziert. Ich glaube, 1934 wurde das erste Mal Testosteron überhaupt synthetisiert. Und also das war ja noch alles super neue Forschung. Und man hat mal so ein bisschen ins Blaue rein experimentiert. Und wenn Morell dann auch sowas schreibt, dass Hitler der Kuchen zerdrückt werden musste, weil er so sehr mit dem Kiefer geklappert hat, dass er den nicht mehr kauen konnte, sondern nur noch löffeln, das ist schon ein krasser Einblick. Und ja, Norm Ohler, um den Bogen zuzumachen, den ich anfing, der war das erste Mal da gegen Aufwandsentschädigung und dann hat er erzählt, was sein neues Buch ist, dass es da um Stone Sapiens geht, also um die Kultur- und Menschheitsgeschichte rund um den psychoaktiven Rausch. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er aus der Bibel die Stelle mit dabei hat, wo Moses in das Zelt geht und ein Rauchsäule steigt auf und er redet mit Gott, weil ich finde, das beschreibt halt die Hotbox. Und, nur er darf in den Tempel, es steigt Rauch auf, er kommt raus und er kann dir sagen, was Gott ihm gesagt hat, also das Zelt. Und das war so eine der Sachen, ich habe in der Corona-Pandemie, wenn andere Leute spazieren gegangen sind und Podcasts gestartet haben.
Ich weiß nicht, wie du meinst.
Naja, das ist, waren wohl einige, habe ich viel im Bett gelegen und darüber nachgedacht, was ich jetzt mit meiner Zeit tue. Ruhe, die ich nicht im Hackspace und auf Veranstaltungen verbringen kann. Ich habe von Rufus Beck liest die Bibel gehört. 93 Stunden. Und das war halt so das Ding von wegen...
In einfacher Geschwindigkeit?
Nee, in doppelte natürlich. Also, ja, ich habe mich nur 47 Stunden mit dem Video erlebt. Aber da fällt man dann in dieses Rabbit Hole mit Leuten, die dann auch... Also es gibt so viel Literatur, die sich zu einzelnen Büchern der Bibel äußern. Ich war total beeindruckt von dem Buch des Propheten Habakuk, weil es dann darum geht, wie die Seuche übers Land zieht und die Städte werden zerstört und sie werden dreimal zerstört. Einmal, wenn sie ausgehungert werden, dann, wenn sie eingenommen werden und dann, wenn die Seuche kommt, diese Beschreibung zu lesen, was Menschen für aufschreibenswert halten und so weiter, hatte mich fasziniert. Auf jeden Fall, da bin ich dann über die Rauchsäule gestolpert. Mhm. Hatte Norm Ola gefragt, wenn man über Stone Sapiens schreibt, finde ich, ist das Wichtigste zu schauen, das Alte Testament, eine der umfassendsten, meist kopierten Schriftquellen, die wir haben, was schreiben die denn? Und das hatte er noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann sind wir so in Kontakt gekommen und haben auch noch ein bisschen weitergequatscht. Und wenn dieses Buch rauskommt, dann werden wir auf jeden Fall da nochmal drüber reden. Und das ist halt so dieses, ich schließe durch diesen Podcast Netzwerke. Also da ist es für mich völlig okay, dass ich da viel Zeit als Hobby reinwerfe, aber ich schließe Netzwerke zu Leuten, die jetzt auf einmal von mir Inhalte mit siffliert bekommen und die dann zurückkommen, um darüber zu reden. Und das ist so der eigentliche Mehrwert, dass jetzt Leute, die ich früher immer nur gehört oder gelesen habe, weil ich sie interessant fand, jetzt so in Anführungszeichen zur Verfügung stehen, dass man mal reden kann, dass ich die Fragen stellen kann.
Was dein Podcast ausmacht, ist einfach diese Themenvielfalt. Da ist dieses auch interessant. Es ist lustig, weil ich habe dich angefangen zu hören. Ich hatte Malek in einer anderen Sendung gehört. Malek, der dann mit Audiodump macht, ja, mhm. Und ab und zu auch mal bei Freakshow auftaucht. Da hatte ich seine Referenzen mal angeguckt auf seiner Netzseite und dann kam irgendwann, dass er bei dir zu Gast war. Und dann dachte ich, da höre ich mal rein. Auch interessant, klingt so ein bisschen wie eigentlich Podcast. Und war wirklich überrascht. Und vor allen Dingen, ich finde, du triffst ganz gut das Mindset, mit dem man sich gerade so beschäftigt, weil das ist so eine Themenvielfalt, wo ich auch immer dachte, ja, stimmt, das ist interessant, ja. Also dieses Segelfliegen. Dann hattest du über Pilze. Pilze ist natürlich der Dauerbrenner.
Ja, also Pilze ist auch ein Thema, das mich schon in der Recherche nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir der große Pilz-Podcast werden. Denn ich habe danach natürlich Tipps bekommen, über dieses Buch sollte man auch gelesen haben und dieses Buch auch. Und jetzt habe ich gerade Entangled Life gelesen und bin, also meine Freizeitliteratur besteht im Moment nur aus Pilzen. Und das wird nochmal ein großes Thema werden. Denn also so Sachen mit, es gibt der Austernseitling enthält Ergotrizin oder so, also ein Antioxidans. Ja. Und er enthält das in einer super großen Dosis. Und wir haben eine direkte Bioverfügbarkeit dessen als Menschen. Und die Frage ist jetzt, warum haben wir das? Also, dass Antioxidantien für uns wichtig sind, das wissen wir. Die brauchen wir auch für unsere roten Blutkörperchen und so weiter. Aber die Vorstellung, dass dieser Pilz und der Mensch sehr konkret in Koevolution sich entwickelt haben über die letzten 100.000 Jahre, der war in Europa verfügbar, deswegen haben wir viel gegessen, deswegen können wir einen guten Stoffwechsel. Sowas fasziniert mich total. Und Pilze sind eins der wenigen Themen, wo ich im Moment Optimismus verspüre. Denn, das habe ich in der Pilzfolge auch gesagt, befasse mich berufsbedingt viel mit Computern. Computer machen mir eigentlich schlechte Laune, weil ich das Gefühl habe ich mit dem Michael Seemann auch drüber geredet, wir laufen viel zu sehr in Selbstzensur und Überwachungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich hatte früher einen großen Technikoptimismus, der flaut von Jahr zu Jahr ab. Und jetzt sind Pilze aber etwas, die moderne Pilzforschung bringt so viel hervor mit Filtern, durch die Abwässer durchgefiltert werden, um den Nitratgehalt in Wasser von Äckern zu senken, mit Pilzen, die enzymatisch Mikroplastik zerteilen können. Also tatsächlich nicht nur kleiner machen, sondern auch verstoffwechseln und in Dinge aufspalten, die dann leichter wieder abbaubar sind und nicht über Jahrtausende mit in unseren Gewässern drin sind. Pilze, die radioaktive Isotopen einlagern können und dann sind sie zwar im Pilz, aber dann sind sie in dem Pilz konzentriert und nicht mehr irgendwo in der Erde. Und so Pilze machen mich total optimistisch, wenn wir sehen, was da alles, also gerade so die letzten 10, 20 Jahre erst erforscht wird, dass ich glaube, dass wir viel, also wir werden die Welt damit nicht retten, aber auf dem Weg zur Rettung der Welt brauchen wir etwas, um aufzuräumen und da sind Pilze ideal.
Ja, vielleicht, wenn man das dann so auf die Computerwelt überträgt, ne? Viren haben wir ja in Computern, Pilze, was sind Pilze? Das ist wahrscheinlich am ehesten so ein Netzwerk, eine Myzene. Das ist diese Vernetzung von, also ich weiß nicht, ob das jetzt ausgeht, aber also Pilze find ich auch absolut faszinierend. Ich merke, dass ich noch nicht so ganz so tief drin bin wie du. aber ich freue mich auf die Sendungen, die dann noch folgen werden. Ja? Hm. Noch eine andere Sendung, die ich auch wirklich so mit totaler Spannung gehört habe, war die Sendung mit den Wing Suite. Also ist gut als der Fallschirmspringer.
Mit Kalle, ja. Kalle ist irre sympathisch und irre.
Ja, der ist Wahnsinn. Ja. Der ist wirklich also so ein sympathischer Mensch, Mann, der junger Mann, der dann aber auch von seinem Unfall so detailliert also beschreibt, das ist ja also wirklich Wahnsinn, was er da auch so reportiert, wie er dann für andere, was man eben beachten sollte, also dann wirklich ein How-To rausgibt, was passiert, wenn du auf einer Klippe liegst mit deinem Fallschirm und wie man das überleben kann, also unglaublich, weil ich auch immer so, also ich habe, das ist länger her, aber ich habe natürlich dann auch diese ganzen Sprünge mit diesen Anzügen, wo man dann auch nochmal viel mehr Erfahrung mitbringen muss, als mit reinem Fallschirmspringen. Das ist wirklich absolut faszinierend und wie der davon berichtet hat, also da blieb mir wirklich die Spucke weg und ich musste auch dann halt einfach auch wieder so auf YouTube die ganzen Filme gucken, weil es ist eine Welt, wo ich auch nie irgendwo sein werde, aber trotzdem total interessant finde.
Ja, das war so ein bisschen das Ding. Ich hatte einen Gast angefragt und der ist in Österreich etwas größer und auch so vom Profil her, der baut beruflich in seinem Dayjob, baut der so Sofalandschaften für Lobbys von Hotels, Banken und so weiter. Und ja, am Wochenende wird dann der Anzug ausgepackt und der stürzt sich von irgendeinem Berg runter. Und wir hatten eigentlich auch schon die Sendung so geplant. Also ich biete dann immer an, ich würde gerne dann und dann mit dir reden, alles remote. Ich kann dir im Vorfeld Fragen schicken. Meistens ist es so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch keine Fragen habe, weil ich warte ja erstmal, dass sie zusagen und dann schreibe ich mir Fragen runter. Aber ich habe so eine grobe Idee, wo ich hin möchte. Und oft habe ich keinen Moderationsbogen, wenn es losgeht, sondern habe nur so 4-5 Stichpunkte da stehen, bei denen ich mir denke, ich würde mich ärgern, wenn ich die nicht eingebracht habe. Bei dem Wingsuit-Herrn war es so, dass ich das schon alles ausformuliert hatte, weil er meinte, ja, schick gerne die Fragen. Er möchte nicht, dass der Sport falsch dargestellt wird. Und dann ist er mir kurz vorher, Achtung, Wortwitz, abgesprungen und hat die Sendung nicht mitgemacht. Und dann saß ich da mit diesem fertig formulierten Fragebogen und erzählte einem Kollegen, ah, klappt jetzt nicht. Und dann meinte er, hat hier einen Kollegen, der macht das auch. Und dann war halt so die Verbindung zu Kalle relativ zügig da. Kalle ist ein netter Typ, mit dem also ich kenne niemanden, der sich nicht mit ihm versteht, aber er hat ein Risikobewusstsein. Also ich glaube, man muss ein bisschen verrückt sein, um diesen Sport überhaupt zu machen.
Ja, völlig.
Und das war dann auch sowas, also in den kann man ja auch keine Vernunft reinreden. Also ich habe dann mit ihm noch ein bisschen drüber gesprochen, so wie das denn mit den Folgen aussieht. Und da meinte er, ja, das ist schon jetzt ärgerlich mit den Kosten, auf denen er sitzen bleibt, wegen der Bergrettung und so. Aber wenn die abbezahlt sind, dann geht es natürlich wieder los.
Das ist verrückt, ja. Es ist wirklich so, ich meine, auch wie er erzählt hat, dass man wird nicht alt in dem Sport.
Ja, das ist ein Ding. Also die Leute, die alt werden, sind ausgestiegen und die sind dann Instructor. Und das war auch sowas, was er ganz nebenbei erzählt hat. Das ist der Typ, der ihm das Ganze gezeigt hat und ihn da eingelernt hat, den gibt es auch nicht mehr.
Ja, das fand ich auch total krass. Genau, da war ein Punkt, wo ich dann dachte, wie, der ist jetzt auch nicht mehr?
Ja, aber also ich glaube, vergleichbar ist das noch mit Leuten, die so Rennmotorrad fahren, wo bei dem Isle of Man Motorradrennen auch eigentlich jedes Jahr sich mindestens einer so sehr aus der Kurve fliegt, dass es den nicht mehr gibt. Und trotzdem gibt es super viele Menschen, die als Traum haben, irgendwann da mal mitzufahren. Und also niemand von denen will sterben, aber alle nehmen es in Kauf. Und deswegen passiert da halt so viel. Ja.
Wir steigen so ein bisschen in die Themenvielfalt ein, die du mitbringst, ja. Aber ein, ich sag mal so ein Leuchtturm, der immer wieder kommt, ist mit die Sendung mit dir und Basti, wo ihr dann über die Tech News sprecht und was an was für Projekten oder was für Hobbys ihr gerade so ausgebuddelt habt und mit was ihr euch beschäftigt habt. Auch sehr unterhaltsam. Auf dem Niveau macht es Spaß, einfach so zu hören und man hat dann das Gefühl, okay, jetzt weiß ich den Monat Bescheid.
Ja, also wir senden ja nicht nur einmal im Monat, wir senden fast wöchentlich eine Tech-Sendung. Wir haben dieses Jahr 33 Tech-Sendungen gemacht.
Oh, okay.
Ja. Und ja, das ist also die sehr angenehme Ausgangssituation. Basti ist Fachinformatiker, leitet eine IT-Abteilung. Ich bin komplett Quernsteiger, also ich habe nie irgendwas mit Informatik studiert oder gelernt. Ich mache das einfach als Hobby. Und die Schlagzeilen liest man eh. Und jetzt haben wir ein geteiltes Dokument, da werfen wir Schlagzeilen rein. Es wird schon noch ein bisschen sortiert, was ist unterhaltsam, was bildet eine Brücke und dann grasen wir das ab. Aber also es gibt so ein paar Dinge, um die kommt man nicht drum rum. Der XZ-Hack war vermutlich eine der größten Geschichten dieses Jahr, weil es auch nochmal die Art und Weise, wie Open-Source-Software entsteht, in Frage gestellt hat. Und da haben wir dann ausgiebiger drüber geredet. Und das ist schnell produziert. Also das ist halt, was beim Technik-Nachrichten die Woche lesen eh anfällt. Und das sendet man dann runter. Und die anderen Sendungen, also im Moment sende ich im Schnitt alle 4 Tage. Die anderen Sendungen gehen dann meistens, ich habe ein Buch gelesen, ich frage den Autor an, ob er mit mir reden möchte. Oder ich habe ein Thema, zu dem ich mit jemandem reden möchte. Und dann suche ich mir jemanden und dann schreibe ich 2-3 Leute an. Und man hat ja schon einen gewissen Vorfilter. Wer wird zusagen? Wer spielt in meiner Liga? Und von denen sagen dann auch super viele zu. Also die Leute, die absagen, das sind wenige. Und die Leute, die sich gar nicht melden, sind noch weniger. Mhm. Ja, so sammelt man sich dann so seine Leute zusammen. Und jetzt auch diesen Kongress habe ich jeden Tag eine Sendung. Ja. Also wir machen heute eine. Dann rede ich morgen mit einer Frau, die ist Amerikanerin. Die ist nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren. Und sie hat in kürzester Zeit Deutsch gelernt. Sie spricht mittlerweile so gut Deutsch, dass Leute glauben, sie macht diesen amerikanischen Akzent als Witz. Und da reden wir in einer Folge auf Englisch dann über Deutschland und in einer Folge auf Deutsch dann über die USA. Mhm. Und dann am letzten Kongresstag, da rede ich mit dem Michael Seemann, dem Dr. Michael Seemann, der ist Technikphilosoph, und wir reden über die Entwicklung des letzten Jahres. Der Talk heißt Technikthemen 2024, Klima, Krypto und KI.
Ja.
Und also ich glaube, das KI-Thema ist so eins, das mich dann doch sehr pessimistisch macht, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade vor allem, also wir sehen riesige Sprünge, aber wir sehen vor allem auch riesige Sprünge bei der Überwachung. Und Leute überwachen ist so einfach geworden wie noch nie. Leute überwachen sich selbst viel strikter. Das alles mit Infrastruktur von Firmen. Also ich weiß nicht, wie gut OpenAI ihre Sachen verschlüsselt am Ende des Tages. Und dann, dass Apple sich so hervorgehoben hat mit hier, guck mal, wenn wir OpenAI integrieren und ChatGPT, dann hat es diesen verschlüsselten Kanal. Das hat ja nochmal aufgezeigt, dass das standardmäßig nicht so ein verschlüsselter Kanal ist. Mhm. Und das lässt dann doch nochmal sehr zu denken übrig, weil was weiß ich, wer als Machine in the Middle vor dem Datencenter von OpenAI sitzt und dann alles abschnorchelt, was Leute da reinwerfen.
Ja.
Der Umstand, dass heute alles irgendeine KI-Integration braucht und alles bei OpenAI landet, heißt halt von Tagebüchern über Kalender und so weiter und so fort. Am Ende des Tages läuft super viel bei diesem Konzern zusammen. Und du hast das ja gerade auch gesehen. Also meine Notizen, die wichtig sind, die schreibe ich auf Papier. Da vertraue ich keinem Computer. Und das ist nicht verschlüsselt, das ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man mir den Rucksack klaut, ich eh andere Probleme habe als meine Notizen. Und das sind dann auch so Sachen, wenn ich irgendwas mittracke, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich habe eine Erkältung oder so, dann schreibe ich mir das in den Papierkalender, weil ich nicht möchte, dass zufällig die Daten bei meiner Krankenkasse landen und die Krankenkasse sagt, oh, er hat sich in sein Tagebuch aber notiert, er hatte hier zwei Erkältungen. Wir sagen mal, das nächste Jahr wird der Beitrag ein 20er teurer. Also,
KI bringt eben aufgrund der Infrastruktur und aufgrund dieser Aggregierung von Informationen, du musst ja einfach ganz strikt Informationen aggregieren, um dann halt auch die Modelle trainieren zu können. Ne? Das ist einfach eine Monopolbildung, die du eigentlich nirgendwo sonst so stark hast, gerade in der Tech-Welt, als bei diesen ganzen KI-Firmen. Das bringt die Gefahr mit sich, ja. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwie so ein Hoffnungsschimmer ist, aber die ganzen Open-Source-KI-Modelle sind vielleicht so ein, zwei Jahre hinterher, und so wie man jetzt so KI einsetzt, ich weiß nicht, also ich habe es häufig als Assistenzsystem, es ist super, sich mit so Sonnet oder Claude oder OpenAI unterhalten zu können. Ne?
Ja, das stimmt. So, das tue ich auch durchaus zu Fachthemen dann.
Also ja, man kann wirklich Dialoge führen. Ne? Man kann Fragen stellen, wo man sonst mit anderen Suchmaschinen erst länger Antworten suchen muss, bis man dann halt auch die Antworten findet, die man haben will. Und wenn man dann gezielt, also ich mache das gerne dann als Vorbereitung für den Podcast, dass ich dann wirklich mir gezielt dann Fragen stelle und dann in Dialog gehe und dann tatsächlich auch so daraus sich dann so das Skript ableite, die Erzählung, die ich dann irgendwo in dem Podcast dann später verfolge. Das ist sehr effektiv, ja. Aber ich glaube, ich brauche nicht mehr. Also das ist dann schon wieder so ein Assistenzsystem, wenn sich das besser integriert und so weiter. Aber so die Informationsdichte, die ich da bekommen kann, die reicht mir erstmal so aus.
Ja? Was mich stört, von wegen die Open-Source-Systeme sind nur 2-3 Jahre hinterher, das stimmt. Aber das Problem ist ja nicht die Technik. Also die Modelle sind im letzten Jahr im Compute skaliert, nicht in der Art und Weise, wie sie rechnen. Und das ist ja das Erschreckende, dass wir jetzt einfach an dem Punkt sind, dass genug Investoren erkannt haben, das ist so lukrativ, wir werfen da Milliarden und Milliarden für Compute, also für Rechenleistung rein, damit wir es dir so günstig anbieten können, dass wir dann mit deinen Daten spielen können. Und würden wir tatsächlich sehen, dass der Sprung von Anfang des Jahres zu jetzt ein algorithmischer, ein mathematischer ist, dann würde ich dir zustimmen, dass die Open-Source-Systeme aufholen. Aber die Open-Source-Systeme, denen fehlt im Moment diese massive Menge Compute. Und da haben wir dann einfach technische Kosten. Also selbst wenn Strom günstiger wird, Silizium wird nicht so viel günstiger, als dass ich jetzt sagen kann, also OpenAI hat von Versionsmodell zu Versionsmodell die Art und Weise, wie viel Tokens sie da einrechnen, immer um Faktoren erhöht. Mhm. Ich kann nicht ohne weiteres sagen, ich stelle mir die 10-fache Rechenleistung nächstes Jahr hier hin. Das heißt, ich werde immer deutlich weiter Open Source hinterherhängen. Ja, also für Assistenzsysteme hat das viel Potenzial, das stimmt. Ich habe nur das Gefühl, wir laufen wieder in so eine göttliche Hoheit rein. Also so wie die Kirche über 2000 Jahre die Instanz für Wissen und Wahrheit war, ist jetzt, also ich habe Leute im Bekanntenkreis, für die ist, ja, ChatGPT sagt das, ein valides Argument, weil ihr denkt sich das ja nicht aus der Luft aus, naja, außer wenn er es doch tut. Ja.
Ich meine, das, was jetzt auch Microsoft in der ganzen Produktfamilie aufgebaut hat, wie dann da die KI integriert ist bei denen, Also wenn du dich einmal darauf eingelassen hast, ist es schwierig, irgendwie davon wieder loszukommen. Ne? Und das ist halt so dieses irgendwie einmal anfixen und dann halt am Zug bleiben, weil du willst ja nicht mehr, du willst ja quasi diesen Schritt nicht mehr zurückmachen. Du willst ja diesen Komfort nicht verlieren, der sich durch diese Integration aufgebaut hat. Und da ist halt irgendwie da den Grad zu finden, dass ich es halt irgendwie nicht zu sehr mich abhängig mache von einem Global Player, sondern dass ich dann auch gucke, dass ich das entsprechend streue auf verschiedene Modelle, die dann eben nicht in einer festen, in so einem Global Player mit integriert sind.
Wollen wir mal im Sinne dieses Podcasts ein paar
Schritte laufen? Wir wollen ein paar Schritte laufen, das ist eine gute Idee.
Dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass während des Laufens es passieren kann, dass wir kurz in Frankreich landen. Es ist nämlich so, dass irgendjemand hier als Scherzvogel das GPS manipuliert. Es ist mir jetzt mehrfach passiert, dass meine Bank, Bunk, gesagt hat, ich hoffe, du hast eine schöne Reise in Frankreich, weil das GPS-Signal halt gejammt wird. Und dementsprechend, wir laufen jetzt auf dem Weg raus zur Tür, einmal quer durch Frankreich.
So, guter Stichpunkt, nämlich ich fange jetzt mit der Aufzeichnung an.
Ist das so?
Ja. Ich hätte sonst nur hier so einen kleinen Punkt, auf den wir dann halt geblieben wären. Mhm. So, jetzt mache ich den GPS-Track an. Und
Punkt von unserem Spaziergang. Ich dachte, der Podcast ist bisher noch. Du wolltest ja also eine private Folge erschleichen.
Das ist jetzt das. Nein. Der Punkt der Aufzeichnung, ja. Das ist der Track.
Ich würde mal im Sinne von Datensparsamkeit auf dem direkten Weg zur Tür gehen.
Ja, lass uns das machen. Wollen wir nochmal so die Klammer zum Kongress schließen und sagen, warst du in Leipzig?
Ich war in Leipzig und ich war auch großer Fan der Glaswurst.
Also genau, wie Tim Pritlove sie dann auch getauft hat. Ne?
Ja, es ist ein sehr deskriptiver Begriff. Also alle wissen, was gemeint ist mit der Glaswurst. Und ich fand den Kongress in Leipzig okay. Was mich ein bisschen, was mir hier besser gefällt, ist, die Messe in Leipzig ist so raus aus der Stadt. Also du bist vom Hauptbahnhof bis zur Messe auf jeden Fall eine halbe Stunde unterwegs. Und damit bist du halt zum Kongress immer gut und gerne von ich möchte jetzt dahin, bis ich bin da, war eine Stunde um. Und mir geht da ein bisschen viel verloren. Also wie gesagt, meine ersten Jahre hier, das war, ich hatte einen Rucksack voll Klamotten mit und den Laptop. Und ich habe hier,
wie können wir rausgehen? Lass uns mal gucken.
Ja, das ist die Dachterrasse, wo der Spaß verboten ist.
Aber hier war auch die Kugel, ne?
Ja, genau.
Hier, wo diese Spiegelinstallation ist, da war dir, glaube ich, die Kugel.
Lass uns mal vor den Kongress rausgehen. Wir haben gerade kurz einen Blick auf die Dachterrasse geworfen. Das ist so ein Kiesbeet. Und die Dachterrasse ist auch dafür designt, dass Leute drauf rumlaufen. Aber wie gesagt, man kann jetzt nicht mehr so sehr. Und ich finde, das Notausgangsschild, das runter vom Dach zeigt, ist ein bisschen...
Ja, sieht aus wie Weihnachtsbeleuchtung.
Wir laufen jetzt durch den Eingangsraum des CCH und hier steht seit ungefähr 18 Uhr ein totaler Nebel in der Luft. Leute haben hier eine Nebelmaschine angemacht. Es gibt so eine Disco-Kugel und in alle Richtungen wird Licht verteilt. Also es sieht schon sehr cyber aus alles.
Warst du schon in den einzelnen Hallen hier drumherum?
Ja.
Hast du da auch einen Homespace?
Dieses Jahr nicht. Ich war sonst immer mit den Marburger Hackern hier. Die haben dieses Jahr kein Assembly, aber ich habe dieses Jahr ein Hotelzimmer 8 Minuten von hier entfernt. Also ich habe im Rucksack, was ich brauche und ansonsten laufe ich halt hin und her. Ja, das ist so ein bisschen der Luxus, der mit der Zeit reinkommt. Deswegen, ich erinnere mich daran, am Anfang, als ich hier war, ohne Hotel und mit der Schlafgelegenheit bei jemandem, der allen zugesagt hat, da ist es dann durchaus auch passiert, dass man hier vor Ort mal irgendwo einen Nap machen wollte. Früher waren die Rolltreppen hier alle verschalt im alten CCH, waren mit einem Vierkant abgeschlossen. Ich mache Anführungszeichen in die Luft, denn wir sind hier umgeben von einer Gruppe. Also ich habe, glaube ich, 2 Vierkantschlüssel im Rucksack und bin damit keine Seltenheit hier.
Ich glaube auch.
Und dann haben wir unter den Rolltreppen, also es brummt die ganze Zeit im Hintergrund, das ist auch ein bisschen einschläfernd, es ist dunkel. Dann haben wir unter den Rolltreppen Sitzsäcke hingelegt und geschlafen. Und im Vergleich dazu ist jetzt in wenigen Metern Entfernung ein Hotel haben schon ein ziemlicher Fortschritt. So, ich ziehe mal eben meine Jacke an.
Ja. Also es gibt dieses Jahr auch die Möglichkeit, dass man in Turnhallen schläft. Das finde ich auch für junge Kongressbesucherinnen, finde ich das eine ganz gut, komfortable Lösung.
Ja.
Kostet dann 10 Euro, wird am Tag, kann man sich dann melden, ich möchte in der Turnhalle schlafen. Erinnert mich so ein bisschen an die Jugendfreizeiten von früher, aber es ist besser, es gab auch Kongresse, wo die Leute direkt auf dem Kongress geschlafen haben, aber das ist dann irgendwann nicht mehr bequem.
Ja, also es ist ja auch nicht erlaubt und die Security ist früher rumgegangen und hat dir dann immer gesagt, ja, bitte nicht machen. Und das macht ja auch Sinn. Du kannst, also Es können nur so many Leute tatsächlich im Kongresszentrum schlafen, bis du irgendwann ein Sicherheitsproblem bekommst.
Ich finde, die Stimmung hier ist seit gestern, liegt Hamburg und auch der Weg nach Hamburg, alles so in einem Nebel. Ja? Man kann nicht weiter als, ich sage mir mal 100 Meter, aber das hat nochmal so eine besondere Stimmung, die passt gut.
Ja, absolut.
Ich mag diese Stimmung.
Vor allem mit den Lichtinstallationen, die hier um den Kongress gebaut sind, sieht es halt einfach noch mehr abgefahren aus, weil jetzt die Lichtkegel alle sehr, sehr weit einsehbar sind.
Mein eigentliches Thema, was ich mit dir deswegen heißen wir auch eigentlich Podcast, weil wir machen immer so ein paar Schwenks thematisch.
Und jetzt geht es um E-Gitarren.
Jetzt geht es endlich um E-Gitarren. Vielleicht kannst du mir das mal erklären. Nein.
Also, ein Humbucker. Das wurde ja völlig falsch erklärt. Benannt ist das nach Thomas Humbucker.
Genau. Da habe ich zum ersten Mal ein Aha-Erlebnis gehabt. Ach so. Sir Thomas Humbucker. Ja, also der berühmte Physiker.
Ja, ich hoffe, die Leute haben die anderen Folgen auch gehört und verstehen jetzt den Insider. Ja. Naja, genau. Wir hatten uns auf dem Kongress getroffen, aber wir hatten im Vorfeld noch über andere mögliche Themen geredet.
Und eines davon war, ich habe auch eine Folge gehört von dir über Anbau, also Gärtnern. Mhm. Die hast du auch mit einem bekannten YouTuber gemacht. Ich weiß jetzt nicht dessen Namen.
Felix Hobbygarten heißt der. Ich glaube Felix Lösch oder Lisch oder so. Auf jeden Fall Felix Hobbygarten heißt das YouTube von ihm. Da zeigt er, wie er Hobbygärtner auf einer relativ großen Parzelle. Also er hat mittlerweile, glaube ich, 1200 Quadratmeter, auf denen er eigene Pflanzentunnel und Beete hat.
In diesem Zusammenhang habe ich auch erfahren, dass du selber anbaust, ja, auch dich da so in dieses ganze Thema reingenördet hast und auch Erfahrungen gesammelt und angefangen hast selber dann, hast du auch schon Myzene und so weiter kultiviert?
Ja.
Das hattest du in der Pilzsendung erwähnt.
Ne? Ja, aber das war nur so mittelerfolgreich. Also das war auch total verrückt. Ich habe Pilzsporen, also es gibt so relativ easy, du kaufst sie, du machst sie auf, du stellst sie kühl, Pilzkisten, aus denen dann Pilze wachsen. Das ist aber ja nur der halbe Spaß. Ich möchte ja verstehen, wie das funktioniert. Also habe ich dann Sägespäne steril bekommen. Das, glaube ich, habe ich falsch gemacht, aber ich habe es halt auf jeden Fall mal versucht, und also sie mit Hitze einfach steril zu bekommen.
Yeah.
Und danach habe ich bei AliExpress Pilzsporen gekauft für Champignons. Und dann kam Luftpost aus China. Kein Zettel, was das ist, einfach ein Beutelchen, in dem so ein Präparat lag. Also ich hätte da auch, keine Ahnung, Milzbranderreger kaufen können oder so. Das hat das niemanden vom Zoll interessiert, war ziemlich zügig da. Und dann habe ich damit versucht, Champignons zu ziehen. Die sind aber nicht so geworden, wie ich mir das erhofft habe.
Ja.
Und mein nächster Anlauf wird jetzt daraus bestehen, dass du hast Pilze, die der Fruchtkörper selbst so viele Sporen enthält in so einer Konzentration, dass du den einfach aufbrechen kannst und daraus dann eine neue Seele, also ein neues Myzel ziehen kannst, ja, aus dem Schirm. Und da wollte ich mich jetzt demnächst mal reinstürzen, weil, ja, ich erwähnte ja, Pilze sind ein größeres Thema geworden.
Das fand ich auch nochmal bei der Pilzfolge, das wollte ich gerade auch so nochmal nachfragen. Wie heißt das? Da gibt es so eine Substanz, die er erwähnt hat, die auch ein bestimmter Pilz absondert, die jetzt nicht so psychoaktiv ist, aber deine Gehirnaktivitäten so anregen kann.
Genau, der Pilz ist der Löwenmähne, Lion's Mane im Englischen, auf Deutsch ist das der Igel-Stachelbartpilz. Der hat tatsächlich nootropische Effekte. Also Neurotropics sind die Klassifizierung von allem, was man an Präparaten nehmen kann, was deine Hirnaktivität wahlweise verbessert oder erhält. Und ein paar Probleme, die unser Gehirn hat, ist, unser Gehirn ist ja auch nur so ein Organ und unser Gehirn kann auch Cholesterin ansetzen. Also unser Gehirn kann degenerieren, wenn wir uns schlecht ernähren. Und das Problem ist, in der Gesellschaft, in der wir leben, sind hochverarbeitete Fette keine Seltenheit. Im Gegenteil, ich kann die Zahl der Tage, an denen ich keine hochverarbeiteten Fette diesen Monat habe, an den Händen noch abzählen. Die hat man dann entsprechend auch im Gehirn. Und dieser Pilz sorgt dafür, dass der Biostoffwechsel das halt besser abbaut. Und das ist einer der wenigen Pilze, also Lion's Mane, bei dem es auch klinische Studien gibt. Das ist in der Pilzszene leider ein riesiges Problem, dass super viele Leute unterwegs sind mit, ja, hier diese Rattenstudie hat das und das gezeigt. Und dann waren das halt 20 Ratten und 3 Monate Versuch. Und deswegen schreiben sie aber auf ihr Produkt, verstärkt die Potenz. Weil
ja, in Mais.
Ja, ja. Genau, ja. Gute Pilzstudien gibt es wenige. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass generell Naturheilmittel haben 2 Probleme. Das eine ist, dass die nicht so kontrolliert dosiert sind. Also wenn ich einen synthetischen Stoff herstelle, dann kann ich den aufs Nanogramm genau dosieren. Ja. Bei der Pflanze muss ich dann, wenn die Dosierung nicht so wichtig ist, sehr gut mit dem Klonen von Kulturen an die ähnlichen Werte rankommen. Das ist aber bedeutend schwerer. Deswegen hat die BASF und Co. sind alle in der Forschung. Also alle Phytogenetiker, die ich kenne, landen früher oder später in Ludwigshafen. Aber die Umsetzung für den Massenmarkt, da versucht man so wenig Pflanzen wie möglich zu nehmen, damit du halt mit den Rohstoffen, mit den Chemikalien selbst arbeitest. Und das bremst die Naturheilkunde ein bisschen aus. Und die Esoteriker machen die Naturheilkunde kaputt.
Verstehe.
Weil sie dann sagen, ja, ich möchte aber was rein Pflanzliches.
Ja.
Naja, also nicht wirklich. Du möchtest den Rohstoff aus dieser Pflanze haben und du redest dir das jetzt schön. Und ja, das ist so ein bisschen das, was der Pilzforschung im Weg steht. Deswegen gibt es so wenig gute Studien zu tatsächlichen Effekten bei Pilzen.
Diese Studie hat auf jeden Fall gezeigt, dass dieser Abbau von Fetten, aber auch die Psychoaktivität im Gehirn, ne, eine gewisse Erfrischung hat. Das ist das, was dann, wir kommen wieder auf Norman Ohler zu sprechen, aber dieses bei diesem Buch, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel heißt, sollte LSD für Mama heißen, das letzte.
Genau, das heißt, das heißt Tripped auf Englisch.
Tripped und ich glaube, der große Rausch, oder?
Ja, nee, der größte Rausch oder so?
Der größte,
oder der totale Rausch.
Der totale Rausch. Ja. Oder war das nicht Blitz, der totale Rausch? Aber auf jeden Fall irgendein Superlativ.
Eins von beiden Büchern lest sie beide. Genau.
Wo dann er sich mit LSD und Alzheimer auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, dass seine Mutter, er beschreibt das da in dem Buch, dass seine Mutter an Alzheimer und wenn sie dann Mikrodosierung von LSD bekommt, dann bestimmte Momente auch etwas lichter wird.
Das ist allerdings noch so eine der Sachen. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die arbeitet im Bereich adulte Neurogenese, also das Neubilden von neuronalen Verbindungen bei Erwachsenen.
Ja, und da Richtung Alster.
Und das Problem ist, wenn ich bei Fischen zum Beispiel adulte Neurogenese untersuche, dann spritze ich ein Kontrastmittel und dann mache ich mit den Fischen Lernexperimente und sehe, die Fische, die im Experiment was gelernt haben im Vergleich zu den anderen, bilden neue Neuronen. Das sehe ich, weil ich ihre Gehirne dann am Ende unter dem Mikroskop habe und sehe, wie das Kontrastmittel sich in den neu gebildeten Neuronen verteilt hat, die noch nicht da sein konnten, bevor wir die Experimente angefangen haben. Bei Menschen kannst du halt nicht regelmäßig das Gehirn aufschneiden und mikroskopieren. Das heißt, wir vermuten, weil die Neuronen sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel bei Zebrafischen, dass es adulte Neurogenese gibt. Wir haben die aber noch nicht nachgewiesen. Okay, und das ist so das Ding, wenn Leute sagen, die Psychoaktivität sorgt dafür, dass neue Neuronen gebildet werden. Also was wir sicher wissen, es werden neue neuronale Verbindungen geknüpft. Und das ist ja auch das mit dem Psilocybin und der Lysergosaridetylamid, also LSD und Psilocybin, die dazu führen, dass die Synchronizität deiner Hirnareale durcheinandergebracht wird. Das heißt, um so Sachen zu machen wie Gleichgewicht zu halten, Dinge zu fokussieren und so weiter, muss dein Gehirn einen neuen Pfad finden. Und dabei baut es tatsächlich neue Pfade. Aber es werden nicht neue Neuronen gebaut. Und das große Problem bei Alzheimer ist ja die Degeneration, also dass tatsächlich
die
Verbindungen
die Stückzahl abnimmt,
kaputt gehen. Genau. Und du kannst die zwar untereinander besser verbinden, beziehungsweise du kannst die Geschwindigkeit, in der die Verbindungen kaputt gehen, reduzieren, aber was einmal weg ist, kannst du nicht wieder zurückholen.
Da ja, und dann kannst du neue Wege, ja, wie du das beschreibst, aber ja, also ich glaube, da ist die Forschung relativ am Anfang. Was Norm Ohler in seinem neuen Buch dann auch eben beschreibt, das heißt Stone Sapiens, soll es wohl heißen, ja, und zwar die Entwicklung des Großhirns in der Evolution, in der Anthropologie beim Homo sapiens, ja. Ich weiß nicht, das ist wirklich so das, was ich da noch dazu gehört habe, mehr nicht. Aber ich fand es eine starke These. Ich bin gespannt, was er dazu herausfindet, ob das jetzt auch wissenschaftlich fundiert ist. Ja, ich meine, Norm Ohler hat als einer, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dann auch die Hitler-Tagebücher sich da mal genauer angeguckt und hat dann eben auch solche wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse rausgezogen. Ne? Das fand ich auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, dass die Historiker, die großen Historiker gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass eben Hitler unter Drogen stand und dass das aber so ein Puzzleteil war, was Ohler durch seine Bücher da so mit dazugefügt hat im historischen Bild von Hitler.
Das ist ein bisschen das Ding mit nicht auf die Idee gekommen. Am Ende des Tages müssen die ja auch Forschungsanträge durchbekommen und ihre Forschung begründen. Und wenn du in den 60er und 70er Jahren versuchst, darüber zu forschen, die Geschichtswissenschaften sind wohl in ihrer Forschung etwas konservativer, naturbedingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele die Vermutung hatten, aber nicht wussten, wie sie als Forschungsantrag danach suchen können. Und jetzt leben wir halt in der Zeit, dass es für freie Autoren möglich ist, in dieses Archiv überhaupt reinzugucken. Also Ola ist ja mit keiner Institution verbandelt, sondern hat eine, es ist eine Ein-Mann-Firma, tragt einfach mal so die Archive an, um da drin zu stöbern. Das ist ein Geschäftsmodell, von dem vorher wenige Leute überhaupt existieren konnten.
Ja, das stimmt. Das ist dann auch wieder das strukturelle Phänomen, was dahinter liegt. Ne? Das ist dann erstmal jetzt so dazu kommen
konnte. Und viele arbeiten mit Aufarbeitung dieser Quellen. Also vor allem Geschichte ist natürlich auch in großen Teilen auf Englisch. Und dann nimmst du halt die Zusammenfassung, die jemand schon geschrieben hat und gehst nicht nochmal selber in die Dokumente und leist die aus. Deswegen sind da die Verzeichnisse so kurz, weil für den Amerikaner oder für den internationalen Forscher ist es einfacher, in das ist der Forschung Überblick über die Dokumente zu gucken, als in die Dokumente selbst. Also es hatte mich gewundert, aber es ist nicht so völlig unerklärlich, wie es dann am Anfang wirkte, von wegen, wie kann es sein, dass er als Dritter oder Vierter erst das ausleiht.
Und dann eben bei so einem meist beforschtesten Phänomen wie Hitler in der Geschichte. Das ist ja nochmal das, was dann wirklich so... Aber gut, wir sind jetzt so ein bisschen wieder gehüpft über die Pilze vom eigentlichen Thema. Nämlich das eigentliche Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ist Essen, Kochen.
Das Großhirn.
Genau, die Entwicklung des Homo sapiens in der, ja, das ist aber auch, das gehört dazu.
Das ist ja tatsächlich auch faszinierend, weil das Hirnvolumen des Homo sapiens im Vergleich zum Neandertaler ja massiv abgenommen hat. Das heißt, wir haben es geschafft, mit weniger Hirnmasse effizienter zu werden.
Ja, aber der Homo Neandertalis, der zur gleichen Zeit gelebt hat wie der Homo sapiens, ja, der hatte mehr Gehirnvolumen, aber das Verhältnis von Gewicht und Gehirn, das war beim Homo sapiens ausgeprägter. Das heißt, die Energie, die der Homo sapiens für sein Gehirn brauchte, war höher als beim Neandertaler. Der Neandertaler war ja von der Bauweise so, dass der eher Proteine brauchte für seine Muskeln, weil der auf Kälteregionen quasi spezialisiert war. Ne?
Und wir wissen mittlerweile, dass... Also ob Neandertaler gegessen haben, ist schwer zu erklären. Aber wir wissen, dass super viele Neandertaler gegessen wurden. Und das ist es ist eigentlich eher üblich, dass es Spuren an ihnen gab. Und es gibt eine Theorie, die ein bisschen ethischer und angenehmer klingt, die da besagt, dass die um Fressfeinde, also Raubkatzen, die es zu dem Zeitpunkt gab, Bären und so weiter, fernzuhalten, dass man deswegen das Fleisch von den Knochen geschabt hat. Aber viele Knochenreste, die wir haben, zeigen halt eindeutige Schnittmale auf, die man kennt, wenn man Tierknochen auseinandernehmen würde. Und es gibt auch Zahnspuren an Knochen. Das heißt, es ist relativ plausibel, dass Neandertaler gegessen wurden, vermutlich vom Homo sapiens. Also, dass wir die aufessen konnten, weil wir unter anderem eine bessere Sprache hatten, bessere Kommunikation. Und Frühgeschichte ist so ein bisschen ein Ding, in das ich auch mal reingefallen bin.
Deswegen, ja, okay.
Ich hatte den Mirko Gutja auch mal zu Gast.
Ja.
Und das ist so ein bisschen eine der Sachen, die mich schwer fasziniert, weil der Homo sapiens hat sich in den letzten 40.000 Jahren nicht so gigantisch viel verändert von der Art und Weise, wie wir funktionieren. Das ist sehr verrückt, wenn man sich dann überlegt, wie die Lebenswirklichkeit für diese Menschen aussah, die im Alter dieselben Knieprobleme bekommen haben und so weiter.
Ja, und vor allen Dingen, die ähnlich ausgesehen haben und auch ähnlich denken konnten wie wir heute. Ne? Also das heißt dann wieder so, natürlich nicht diesen kulturellen Hintergrund, aber genauso diese psychologischen, soziologischen Typen da mit drin hat es, wie in der heutigen Gesellschaft. Man hat ja immer so ein Bild von seinen Vorfahren, die dann nichts wissend und eben nicht diesen Stand hatten wie wir heute, aber eigentlich von der Physiognomie genauso sind wie wir und genauso gedacht haben, ja. Das finde ich so faszinierend.
Apropos faszinierend, ich bin fasziniert, wenn die Aufnahme wirklich gut wird. Also ich vertraue dir und deiner Kenntnis da. Berlin ist ja auch immer laut, aber...
Ja, wir sind hier an den Straßen. Ich versuche so ein bisschen, das liegt daran, ich bin hier nicht zu Hause. Ich weiß nicht genau, wo die guten Wege sind. Ich versuche die ganze Zeit zur Alster zu kommen. Ich vertraue auch auf Honeck, die uns da auch ganz gut die Spuren zusammenrechnen. Essen, Kochen ist die größte Kultur, die längste Kulturgeschichte des Menschen. Ja? Also Kochen, was ich jetzt auch nochmal so im Vorfeld zusammengelesen habe, vor 1,4 Millionen Jahren gab es schon Nachweise, dass eben Humanoide, also es war Homo erectus damals, dass Humanoide dann auch schon gekocht haben. Ja?
Ja.
Also das heißt so, man hat Feuerstellen gefunden, aber es ist ziemlich weit. Ne?
Ja, also da reden wir von einem Kochen, das vor allem so aussieht, dass du in Vertiefungen, in denen Wasser sich befindet, legst du Steine, die aus dem Feuer kommen. und kannst damit dann das Wasser erhitzen. Also auf dem Feuer zu braten ist eine relativ, also in Anbetracht von wie lange es Menschen gibt, eine relativ neue Geschichte. Aber mit der Hitze von Feuer Dinge heiß zu machen, mit denen man dann andere Dinge heiß macht und dadurch leichter verdaubar, das ist richtig, das ist schon relativ alt. Ein großes Problem ist, dass die erste Pottery, also die erste Töpferei, die war nicht glasiert. Und das heißt, das war halt im Wesentlichen lehmige Erde, die dann auch relativ schnell wieder die Substanz aufgegeben hat. Und ich glaube, die aktuell ältesten Funde von Töpfen sind aus China. Und jetzt bei den Zahlen nicht ganz sicher, aber so in der Größenordnung von 26.000 Jahre alt ist der älteste Topf, den man in China gefunden hat.
Ja, klar, man braucht erstmal eine gewisse Infrastruktur, sage ich, um töpfern zu können. Ne? Also das heißt, da muss ja schon der Zustand, dass man eben die ganze Zeit als Nomaden übers Feld zieht und dann sich dann nochmal irgendwie so ein neues Lager aufschlägt, muss ja dann zu einer gewissen Sesshaftigkeit übergegangen sein, um dann halt auch überhaupt töpfern zu können. Ne? Das ist dann, was wir mit der neolithischen Revolution dann am Ende der letzten Eiszeit haben. Da gibt es natürlich solche Funde, dass Töpfern, dass du Gefäße entwickelst, dann überhaupt das ganze Feuer auch von der Struktur her so dann domestizieren kannst, dass du halt ständige Stellen hast, wo Feuer dann eben genutzt werden kann.
Auch da wieder Pilze als Zunder relevant. Also
ja, Pilze und Knochen wurden, glaube ich, auch häufig verwendet. Eine Form, wo noch nicht so das Gefäße verbreitet waren beim Kochen, fand ich auch sehr interessant, nämlich dass quasi in Tiermägen, Rindermägen dann gekocht wurde. Ja? Weil ähnlich wie so eine Tüte, die kannst du ja auch aufs Feuer halten, mit Wasser. Wenn da Wasser drin ist, dann leidet das. Dann wird da auch kein Loch dran gebrannt. So wurde halt auch der Magen vom Rind genommen und das Rind in sich selbst gekocht. Ja? Und damit, das waren so die ersten Praktiken, als man noch überhaupt keine Gefäßentwicklung hatten. Fand ich auch sehr interessant.
Ja, auch interessant. Wir laufen jetzt an der Alster, glaube ich, bereits lang. Also es sieht genau nach Gewässer aus.
Wir sind hier an der Alster. Es zeichnet auch unseren Podcast so aus, dass wir in vielen peripheren Teilen von Berlin unterwegs sind. Mhm. Und meistens plane ich die Route. Mitch weiß dann immer nicht, wo wir sind und fragt die ganze Zeit, wo sind wir jetzt? Und ähnlich geht es mir gerade hier. Also im Nebel, in Hamburg, in einer fremden Stadt, mit nicht meinen üblichen Podcast-Partner. Aber,
um nochmal aufs Kochen zurückzukommen. Joachim Ringelnatz hat ein Gedichtband über seine Jugend und sein Leben geschrieben, in dem er erzählt, wie es war, an der alten Alster groß zu werden. Und da erzählt er, wie sie mit den Absätzen ihrer Schuhe Pfirsiche knacken und dann das Innere gegessen haben, weil es so bitter geschmeckt hat. Wie gesagt, kein Biologe, aber als Botaniker würde ich davon dringend abraten, weil Blausäure. Aber ja, Menschen und Essen ist eh faszinierend, weil, und da kann man jetzt auch
Menschen essen.
Den Bogen zu mir schließen. Nicht Menschen essen, sondern ich bin komplett farbenblind. Und eigentlich ist das so etwas, wo du in der Evolution keine guten Karten hast. Weil das, was wir essen, schon sehr davon abhängt, welche Farben es hat. Und es gibt dann Pilze, die sehr ähnlich aussehen und die sich nur durch eine leichte Färbung unterscheiden. Und der eine macht, dass du dich den ganzen Tag erbrichst und der andere macht, dass du satt bist.
Yeah.
Oder kann man das noch essen, ist eine Frage, die immer in der Menschheit relevant war. Und da ist es eigentlich sehr kontraintuitiv, dass man als Farbenblinder überlebt, außer man ist in der Lage, irgendeinen anderen Skill der Gruppe beizufügen, dass die Gruppe also erstmal nicht so schnell merkt, dass man nicht gut gucken kann und dann dir weiter mit dem Essen aushilft. Und das ist eine der Sachen, über die ich sehr viel nachgedacht habe, weil also Leben schon sehr faszinierend so im Allgemeinen. Bei David Graeber können wir lesen, er hat das Buch geschrieben, The Dawn of Everything, ja, wie die indianischen Kulturen Nordamerikas funktioniert haben, als die Europäer auf sie getroffen sind. Und da war halt auch ein Ding, dass Alte und Behinderte, wenn sie tatsächlich eine zu große Last für die Gruppe waren, aussortiert wurden. Und ich glaube, dass das etwas ist, was eher menschheitstypisch ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Angst habe vor Anarchie, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Spaziergang. Dementsprechend halte ich es für sehr plausibel, dass mit einer starken Form von Sehbehinderung du irgendwann zu sehr außen vor bist, als dass du der Gruppe noch etwas beitragen kannst. Und es ist schwierig zu erklären, warum eine Gruppe, die ums Überleben kämpfen muss von 20, 30 Individuen, dann noch den komplett Blinden mitnehmen sollte, weil der sehr viel Aufwand bedeutet und vor allem jemanden, der auch seine täglichen Kalorien haben möchte. Irgendwo muss es diesen Grad geben von, du bist zwar stark sehbehindert, aber du kannst noch gut genug an der Gruppe teilnehmen, dass du da mitmachen kannst. Und da fällt meine Sehbehinderung, also Achromatopsie, die komplette Farbenblindheit, ja, irgendwie mehr oder weniger mit rein. wir hatten im Vorfeld geschrieben und ich hatte dir gesagt, wir können gerne über das Thema Essen ohne, also Kochen ohne Gucken reden. Denn das ist so eine der Sachen, die mir passiert. Wie gesagt, ich sehe keine Farben. Das heißt, ich sehe nicht unbedingt, was gerade in der Pfanne passiert oder im Topf. Und das bedeutet dann entsprechend, dass man sich Praktiken aneignet. Und ich bin Vegetarier seit jungen Jahren. Ich habe früher mal so eine sehr liberale, libertäre Position vertreten, von wegen, wenn ich das Tier umbringen könnte, dann soll ich es ja auch essen dürfen.
Yeah.
Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, ich bin aber nicht so wirklich in der Situation, ständig Tiere umzubringen. Vielleicht stört mich das schon ein bisschen. Also Tiere umbringen. Und dann habe ich mich mit Videos aus der ganzen Welt befasst, von der Lebendküche in China. Also wenn man Fische so aufschneidet, dass sie noch in Anführungszeichen atmen, also dass es noch Muskelkontraktion gibt, während sie serviert werden, oder mit Seeschlangen, die so zertrennt werden, dass sie auf dem Teller noch zucken, also dass die Muskeln noch so Spasmen haben. Und bin dann irgendwann gelandet bei Industrieschlachtung in Deutschland. So, wie sieht das eigentlich aus, wenn bei Tönnies den ganzen Tag Schweine zersägt werden? Was macht das mit den Menschen, die das machen? Und dann war mir relativ über einen Abend hinweg klar, eigentlich möchte ich kein Teil davon sein. Also ich möchte nicht, dass für mich irgendwelche ungelernten Hilfsarbeiter aus Rumänien den ganzen Tag mit der Kettensäge Schweine halbieren. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich aus einer ziemlich moralischen Abwägung relativ jung mich für den Vegetarismus entschieden habe. Und das war dann auch so eine der Entscheidungen, die ich nie bereut habe. Also ich habe viele Positionen über die Zeit gehabt und verworfen, aber der Vegetarismus ist eine der Positionen, die dann doch relativ konsequent geblieben sind.
Und die hat sie auch dann gestärkt, also mit dem ganzen Veganismus-Trend.
Genau, und andererseits das, also als ich damit angefangen habe, war die Menge der vegetarischen und veganen Produkte noch sehr klein. Das ist ja um einiges besser geworden, auch wenn da vieles auf den Markt gekommen ist, wo ich sagen würde, dass es zu hoch verarbeitet oder versucht etwas zu sein, was es nicht ist. Das muss jetzt nicht unbedingt für mich sein, aber ein erfreulicher Nebeneffekt ist, ich habe sehr wenig in meiner alltäglichen Ernährung, was gekühlt werden muss. Gute Arbeitstage sehen so aus, dass ich irgendwo zwischendrin eine Mittagspause mache und dann Gemüse kaufen gehe und das Gemüse dann wahlweise mit Reis oder Nudeln zubereitet wird. Und da bleibt nicht so viel über, als dass man es kühlen müsste, weil zwei Portionen, eine Portion wird jetzt gegessen, eine Portion wird dann später oder am nächsten Tag gegessen. Also ich führe ein Leben, das sehr wenig Kühlung braucht.
Ja,
und ich,
also du hast den Kühlschrank abgeschafft.
Also wir haben einen Kühlschrank, weil Wohnsituation, aber ich benutze ihn quasi nicht.
Okay.
Und ich hatte vorher einen Mitbewohner, der ein sehr gutes Gespür dafür hatte, dann auch mal in Pesto-Gläser mit reinzugucken und so, weil ich sehe Schimmel nicht.
Okay.
Und du möchtest Schimmel nicht erst dann schmecken, wenn du gerade in den großen Topf Nudeln das Pesto geleert hast. Und dementsprechend, er hatte da einen ganz guten Radar für und hat da mit reingeguckt. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir immer denke, das funktioniert nur, wenn man eine funktionierende Gruppe um sich herum hat.
Ja.
Kochen ist ja nicht so richtig mechanisierbar, weil die Toleranzen, die du beim Kochen hast, viel zu klein sind. Also wenn ich was... Vor allem, wenn ich Tier zubereiten würde, dann ist ja der Rahmen zwischen, das Hähnchen ist so roh, dass du Salmonellengefahr hast, und das Hähnchen ist so durch, dass es nicht mehr schmeckt. Das ist ein relativ schmaler Korridor, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du die Verfärbung des Hähnchens nicht siehst. Da bin ich dann irgendwann bei Airfryern gelandet.
Ja.
Weil?
Das ist eines von deinen, wenn man dich dann auf GitHub findet, gibt es ein paar Einträge zu Airfryer.
Ja, ich dachte mir dann, ich möchte für mich selbst notieren, was so funktioniert, von Kuchenrezepten vor allem, die sind jetzt online, aber auch so generell, ich koche mit dem Airfryer. Der hat die schönen Angewohnheiten, die Temperaturen sind sehr konstant, die Zeiten sind sehr konstant und die Toleranzfenster werden größer, weil im Airfryer das Zeug im Zweifel dröge wird, aber nicht so schnell anbrennt. Und das war für mich, fürs Selbstkochen, eine große Verbesserung. Das sind so Dinge, wo ich mir dann oft denke, es gibt in dem Internat, in dem ich war, gibt es Kurse zum Thema lebenspraktische Fertigkeiten. Und da geht es dann darum, wie du als Sehbehinderter dir etwas zusammenkochst, ohne es wirklich zu sehen. Also wie du Mehrplattenkoordination lernst, damit Dinge zum gleichen Zeitpunkt fertig sind und nicht alles seriell passieren muss und so weiter und so fort. Und die würden sich so viel Zeit mit einem guten Airfryer sparen, weil einfach das Risiko, Dinge aus Versehen zu lang zu kochen. Also Dinge zu zerkochen ist ärgerlich, aber ist nicht schlimm, weil im Zweifel schmecken sie nicht mehr so interessant und die Konsistenz ist ein bisschen mehr, aber es ist nicht ungesund. Dinge zu wenig kochen macht keinen Spaß, weil dann sind sie zu fest.
Ja.
Das sind so Sachen, die sich in meinem Leben dann doch bedeutend verändert
also haben. Also mit einem Airfryer kannst du eine gewisse Wiederholbarkeit dann auch erreichen.
Genau. Ich habe eine konstante Temperatur, die ich so auf dem Ofen nicht unbedingt, also auf dem Herd nicht unbedingt hätte, weil Herd ist viel abhängiger von welche Pfanne verwende ich gerade, was ist die allgemeine Außentemperatur, wie viel Öl war dieses Mal drin im Vergleich zum letzten Mal und so weiter. Und der Airfryer macht halt, dass die Dinge einfacher reproduzierbar sind.
Gehen wir noch ein Stückchen weiter, dann kommen wir durch den Park und dann machen wir so einen Bogen zurück und gehen dann wieder Richtung CCH. Mhm.
Also dann links und machen einen Kreis daraus?
Genau, wir machen dann, hier ist so ein kleiner, ich würde auch sagen, wir sind schon ganz gut dabei.
Ja.
Aber wir sind ja auch beim Kernthema gerade mit Kochen. Genau. Wie sieht es aus mit deinen angebauten Gemüse? Und hast du da bestimmte Techniken, um zu konservieren? Bist du auch in dieser Fermentierblase mit dabei? Oder?
Ich habe bisher eine Gemüseproduktion, die sich darauf begrenzt, ich ziehe unterm Dach Vorkulturen, die ich dann in den für mich verfügbaren Töpfen und Hochbeeten und so weiter aussehe.
Ja.
Ich glaube, wenn wir hier zum CCH zurücklaufen, sind wir in einer halben Stunde oder so auch wieder da, oder?
Also ich denke, wir brauchen weniger als eine halbe Stunde.
Okay. Genau, ich ziehe Vorkulturen unterm Dach und die sind dann relativ gesund, weil sie unter sehr kontrollierten Bedingungen groß werden. Und da ist das Einzige, was ich wirklich regelmäßig kontrolliere, sind die Stunden an Licht, die die Pflanzen hatten, und die Feuchtigkeit.
Also machst du es komplett mit einer künstlichen Beleuchtung?
Genau, ich habe Pflanzzelte im Dachboden stehen, der sonst leerer Stauraum wäre. Und in denen hängen LEDs, LED-Paneele. Und ich habe Zeitschaltuhren mit HomeKit-Integration, dass ich vom iPhone aus die Lampen an- und ausmachen kann. Und die machen dann zu den Zeiten, wenn die Vorkulturen ziehen, also die keimen ja erstmal, und da ist Wärme wichtiger als das Licht. Bis auf Basilikum und andere Dinge, die Lichtkeimer sind. Aber so bei den meisten geht es dann erstmal darum, dass sie auf so einer Wärmematte liegen, die ihnen vorgaukelt, dass die Erde um sie herum jetzt so 18 bis 20 Grad hat. Und dann sprießen sie, und ab dem Moment, wo die ersten Blätter rauskommen, kommt dann Licht dazu. Dann ziehe ich die am Anfang mit etwas mehr Licht vor, und je nachdem, was es für Pflanzen sind, reduziere ich das dann, damit sie keinen kompletten Schock bekommen, wenn sie ausgesetzt werden. Das ist aber in einer Dimension von, ich habe viele Chilis gehabt, die habe ich aber auch mit großer Begeisterung gegessen, denn Schafsessen ist sehr gut. Ich habe sehr viel Basilikum gehabt, daraus wurden Pestos, aber die wurden dann auch relativ schnell gegessen, weil wenn so ein Pesto erst mal im Haus ist, dann kann man das ja die ganze Woche über essen. Ansonsten die Gurken, die ich gezogen habe, sind auch recht gut geworden, aber Salatgurken sind jetzt noch nichts auf dem Level von, ich muss das jetzt unbedingt einlegen, sondern das war alles so, ich kann es heute ernten, ich kann es in der Woche essen, dann ist es weg. Ich habe mir auch das natürlich angeschaut, was Leute so basteln, um Nahrung länger zu konservieren. Denn ich finde die Idee super attraktiv, dass man substanziell Nahrung anbaut.
Ja.
Da reden wir jetzt nicht von alles. Das ist ein Vollzeitjob und dann brauchst du mehrere Leute für. Aber so auf dem Niveau von, das höchste der Gefühle war bisher eine Kirschmarmelade, die tatsächlich auch mal länger gehalten hat. Weil ansonsten war es immer so, ich habe jetzt gutes Essen im Haus, mit meiner Hände Arbeit. Ich möchte es so schnell es geht alles gegessen haben. Ich habe so ein paar Einmachgläser und ich habe auch ein paar Ideen über Dinge, die man einmachen kann. Also man kann ja auch viele Speisepilze gut dehydrieren oder in Öl einlegen. Aber bisher war ich immer noch in der Situation, dass die Ernteerträge überschaubar groß waren. Und es war dann mehr so ein allgemeines Faszinosum.
Ja.
In den USA gibt es eine größere Influencerin, die Home Farm oder so. Und sie zeigt halt, wie sie selbst anbaut und einlegt und so weiter. Und die war auf einer dieser Watchlists zum Thema, ist sie ein Gateway in rechte Verschwörungsmythen? Weil Leute, die anfangen, sich dafür zu interessieren, wie man seine eigenen Lebensmittel konserviert, die vertrauen vielleicht den Lebensmittelsupplies nicht so sehr. Die vertrauen vielleicht dem ganzen System nicht so sehr. Und das ist so ein bisschen ein Ding, das mich auch aktiv gestört hat. Ich wollte wissen, wie ziehe ich Karotten in meinem Boden mit dem und dem Temperatur- und Bodenprofil? Und ich finde jemanden, der sagt, übrigens, Karotten sind gut für deine Augen. Iss viele Karotten, dann kannst du erkennen, wenn jemand dich anlügt, wie diese Politiker. Ich denke, ja, okay. Also die Storytime hätte es jetzt nicht gebraucht. Du sollst mir einfach nur erzählen, welche Temperatur und welcher Boden.
Aber, da muss man Inhalte wegkürzen.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding, dass die Leute, die off-grid gehen, von denen tun, dass einige weil sie so ein Umweltbewusstsein haben oder eine Faszination dafür. Aber richtig viele von denen tun das, weil sie eine große Ablehnung gegen den Staat haben.
Ja.
Und
na gut, ich meine, man muss ja sagen, dass die Qualität von industriell gefertigten Produkten, also Lebensmitteln, in den USA auch wirklich sehr viel schlechter ist als in Europa. Mhm. Weil viel weniger Prüfsiegel und Qualitätsmessungen da passieren. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Und dann, aber es vermischt sich dann in so einem Bereich, wo diese Ablehnung dem Staat gegenüber dann einfach auch so zu einer ideologischen Haltung wird, die man nicht teilen möchte an der Stelle.
Ja. Auf der anderen Seite, in Deutschland lernst du in den Schulen die Ernährungspyramide. Ich weiß nicht, ob du die auch gelernt hast.
Ich habe die neulich bei meinem Arzt gesehen.
Und diese Ernährungspyramide hat halt nichts damit zu tun, wie gut gesunde Ernährung aussieht, sondern vor allem damit, welche Agrarsektoren in Europa groß subventioniert sind.
Na, ich bin jetzt von der Ernährungspyramide ausgegangen, was man eben am meisten isst, ja, was dann unten den Sockel bilden sollte. Und das ist dann Gemüse und Obst.
Das wäre wünschenswert, aber...
Und
also die, mit der ich groß geworden bin, aber Getreide sollte den Großteil ausmachen.
Ah, okay.
Da gibt es von Baskas ein sehr gutes Buch, beziehungsweise er hat zwei sehr gute Bücher geschrieben. Das eine Buch ist Der Ernährungskompass. Da erklärt er mal für Laien und Interessierte, was denn so gesättigte Fettsäuren sind und was man zu verstehen hat unter Fructose und Laktose, Laktase und so weiter. Also so die Basics, die man wissen sollte, wenn man bewusst essen möchte. Also, dass man nicht sich fragt, komisch, warum konnte ich so schlecht einschlafen, nachdem ich die Tüte Chips gegessen habe, sondern vielleicht auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, was sind gehärtete Fette und warum braucht es so lange für den Körper, die zu verdauen oder warum kann ich mich nicht satt essen an Gurken, weil der Aufwand, sie zu zersetzen, mehr braucht, als sie an Kalorien beinhalten und dann sind sie halt im Wesentlichen Wasser. Und es klingt vielleicht naiv, aber ich habe das halt irgendwann so mit 17, 18 erst durch dieses Buch wirklich verstanden. Bis dahin war es so, ja, Mittelmeerdiät schon irgendwie gesund, hat man gehört, aber ich bin jung, mein Körper kann ausschließlich funktionieren von Mate und Pringles. Warum sollte ich etwas ändern?
Ja, ich muss auch gestehen, dass ich erst so seit kurzem dann darauf achte, ordentlich diese Proteine zu essen. Ich meine, liegt auch sicher am Alter, aber vorher hat mich das auch nicht interessiert. Und jetzt überlegt man, wie schafft man eine ausgewogene Mahlzeit, dass Kohlenhydrate, Gemüse und Proteine dabei sind. Und damit muss man sich beschäftigen. Und dass das Prinzip dann auch erstmal so zu verstehen, das dauert manchmal eine Weile, ja. Aber bist du eigentlich auch in das Brotbacken dann eingestiegen mit Corona?
Nein, also ich habe während Corona, wie gesagt, erstmal die Bibel studiert. Und das, also das klingt immer wie ein Witz, aber ich habe das ja wirklich gemacht.
Und 73 Bücher oder so sind die Bibel, oder? Im Verbund? Ich weiß es nicht
also
genau.
Zur Bibel gehört dann ja auch zwangsläufig, dass man sich mit den Apokryphen befasst. Die Apokryphen sind die biblischen Geschichten, die nicht zum Kanon gehören. Und dann fängt man an, sich anzuschauen, was war denn damals eigentlich das politische Thema beim Zweiten Vatikanischen Konzil, weshalb einige Bücher drin sind und andere nicht. Der Begriff Kanon kommt ja überhaupt erst daher. Also der Kanon ist die gesammelte kanonische Version der Bibelbücher. Und heute ist das für Nerds ein völlig,
ja,
ein völlig geläufiger Begriff zu sagen, ja, das und das ist Star Wars Ark-Kanon und so weiter. hat aber eine ganz andere Tradition. Auf jeden Fall, dann habe ich mit dem Gemüsezeug so richtig während Corona losgelegt. Also, dass man Quickpots kauft, das sind so Platten, in denen dann kleine Erdförmchen drin sind, in die man dann das Saatgut aussetzen kann und so. Und das ist so eins der Hobbys, wo du, also es gibt kein Ende. Also du bist dann irgendwann an dem Punkt, dass du dich fragst, möchte ich vielleicht einen Reverse-Osmose-Filter haben, damit ich mein eigenes Wasser aufbereiten kann, weil du in Großstädten ja so Probleme hast, dass, wenn auch nicht viel, aber durchaus ja Chemikalien zum Wasser aufbereiten da sind, die dann immer noch da sind. Also da kannst du beliebig tief ins Rabbit Hole fallen und dann denkst du dir, ja, aber auch wenn ich es nicht für die Pflanzen brauche, so eine Regentonne aufstellen, ist ja einfach.
Ja, so ein
aber hätte ich jetzt nicht nur eine Regentonne, sondern hätte auch die Möglichkeit, das als Trinkwasser aufzubereiten. So richtig. Also ich habe im Moment Aktivkohlefilter und hier von Life Straw, das ist eine Firma, die baut einen Strohhalm, der besteht aus sehr vielen dünnen Röhrchen.
Ja.
Und sie sagen, dass statistisch sie damit halt sehr viel grobe Verschmutzung rausmeschen können. Und sie sagen angeblich auch bakteriell, aber das ist ein statistischer Effekt. Long story short. Ich möchte eigentlich in der Lage sein, es nie zu brauchen, aber zu wissen, wie ich Trinkwasser aufbereite.
Ja, verstehe. Falls die Zombie-Apokalypse einfällt und du musst die Badewanne voller Wasser machen und das musst du 3 Monate reichen. Und dann musst du mit einem Strohhalm draus trinken.
Ja. Und da ist die Vorstellung, ja, wenn es regnet, habe ich halt wieder 100 Liter fast voll. Eigentlich ganz angenehm.
Ja, nee, Katastrophenschutz, unbedingt.
Ja, das ist ja, das ist dieser schmale Grat zwischen, ich bin lieber zu sehr vorbereitet für eine Situation, die nie eintritt, als in der Situation untervorbereitet zu sein.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, da ist meine Freundin auch sehr viel besser als ich. Und ich mache mich regelmäßig darüber lustig, dass wir jetzt die 3 Jahre alten Wasserflaschen aus dem Vorratsschrank wieder trinken müssen und sie dann neu anlegen.
Ja, Rollen nennen wir Prepper das, dass du die Dinge rechtzeitig rollst.
Ja, genau, rollen, ja.
Und das ist, ja.
Aber ich bin da ganz froh und dankbar, dass sie dann so ein bisschen da den Katastrophenschutz übernommen hat.
Alleine als es hieß, oh, Corona ist jetzt ein Ding, es wird Zeit, dass die Bevölkerung sich für einen Tag, für eine Woche Lebensmittel zu Hause einlagert, für 7 Tage. Da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, aber also, wenn wir heute alles abbrechen würden, dann habe ich einfach Notration für 3 Monate. Und das sorgt dafür, dass man sehr viel entspannter auf Dinge schaut, wie schwankende Getreidepreise, schwankende Speiseölpreise. Weil, also, es ist nicht schön, Notration zu essen, aber es ist besser als nichts zu essen. Und das ist ein bisschen das Ding, ich habe auch ein Wikipedia-Backup. Nicht, weil ich darin regelmäßig suche, sondern weil das nur 20 Gigabyte sind, die Text-Wikipedia zu haben auf Englisch.
Ja.
Und im Fall der Fälle möchte ich nicht sagen, ich hätte jetzt sagen können, wie ich es finde, sondern ich möchte sagen, das gibt es hier zu lesen.
Das ist auf jeden Fall vorausschauend, ja. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir gestartet haben, nämlich vor dem CCH. Das ja. H hat sich zu einem C geformt, ja. Also CCC, Chaos Communication Congress. Ich sage, vielen Dank, Ali, für deine Zeit. Vielen Dank für die Inhalte. Es hat mich sehr unterhalten. Ja, also ich kann nur allen empfehlen, hört auch interessant. Gerade nochmal die Kurve bekommen.
Danke für das liebe Shoutout. Ich habe von den Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, ungefähr noch gar keinen angesprochen. Aber vielleicht ergibt es sich ja mal, dass man zu einem weiteren Chaos-Event nochmal einen Spaziergang macht.
Ja, sehr gerne.
Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich möchte nochmal den Disclaimer rausschicken. Das ist alles so, was ich mir irgendwo zusammengesammelt habe. Ich bin kein Experte in irgendwas. Also ich bin Programmierer und Künstler. Keine Biotipps von mir nehmen. Lest die Bücher, die ich erwähnt habe. Da haben schlaue Leute schlauere Dinge geschrieben.
Ja.
Danke, Flo, für deine Zeit. Und hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Jetzt sagen wir noch so ein paar Outtakes ein, wie, wer sind Sie? Was ist denn das hier?
Tschüss. Genau.